Fest-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Staffel von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir gehen in unser drittes Jahr und Sölden steht vor der Tür. Es geht wirklich wieder los. Ich muss zugeben, ich habe sogar schon das erste Mal bei mir daheim eingeheizt. Das liegt nicht daran, dass mir schnell kalt wird, sondern dass es wirklich auch draußen schon kalt wird. Es geht schon langsam wieder los. Die Stimmung ist wieder da. Es wird winterlicher zumindest. Ich bin der Lukas Zara. Ich arbeite beim Standard in Wien und der Tobias Ruf. Der arbeitet bei Chiemgau24 und ist auch da. Servus, Tobias.
Hi, Lukas. Servus.
Tobias, wie ist dein Sommer verlaufen? Kannst du uns kurz in einer Minute erzählen, was ist Spannendes passiert? Du warst mit dem Kopf vielleicht ganz weit weg vom Skifahren, hoffentlich zumindest. Ich nämlich auch. Was ist passiert?
Ja, man findet immer schön Ablenkung nach der Saison. Da setzt sich viel. Ich habe dann auch immer sehr viel Überstunden, die ich abbaue. Und genau, arbeite dann viel mit der Tour de France im Sommer. Damit habe ich mich beschäftigt. Und ja, du, dann geht es aber auch recht früh schon wieder los, der Blick Richtung Winter. Ja, Kalender und Zeitpläne und Teams müssen geschrieben und mit Fotos festgehalten werden. Und redaktionell wird da immer die Vorarbeit geleistet. Also, was für Sportler gilt, gilt auch für Journalisten. Die Champions des Winters werden im Sommer gemacht. Und
sehr gut.
Genau, es soll nach Peking gehen zu den Olympischen Spielen. Und ja, Lukas, bei dir ja höchstwahrscheinlich auch. Deswegen, da ist ein extrem bürokratischer Aufwand nötig. Und ja, auch da bereite ich inhaltlich schon sehr viel vor. Du weißt es, Lukas, wenn immer du Fragen zu Olympia hast, rufst du nicht beim IOC an oder beim österreichischen Olympischen Komitee, sondern bei deinem Freund in Rosenheim.
Und genau.
Deswegen, ja. Der Sommer ist recht unspektakulär, aber er ist tatsächlich nötig. Jetzt bin ich aber bereit, dass der Winter losgeht. Und ja, hatte auch die Frage, warum die Energiepreise fürs Heizen so hoch sind, hatte ich mir gestellt. Jetzt habe ich natürlich die Antwort gefunden. Wenn der Lukas Zara die Bude auf Saunatemperatur bringt, müssen wir uns nicht wundern, dass hier die Preise steigen. Lukas, kleiner Schmäh, das bleibt auch im dritten Jahr, dass wir da so ein paar Schmähs hin und her spielen. Jetzt aber ernste Frage, wie geht's dir? Wie war dein Sommer?
Ich muss mich da noch kurz dagegen wehren. Ich bemühe ja gerne dieses Bild, dass man Sölden immer noch in der Badehose schaut fast, weil es so früh kommt immer. Ja. Aber dem ist natürlich nicht so. Ja. Ich setze mich dann nicht in Flipflops und Badehose am Pool mit dem Tablet oder so und schaue dann Skifahren. Es ist echt schon ein bisschen kälter geworden. Aber reden wir nicht über das Wetter, das gehört sich vor allem im Journalismus nicht, habe ich mal gelernt. Ja, der Sommer, der war schön, bis ich mir dann einmal ein Bandel im Sprunggelenk gerissen habe. Aber dann auch irgendwie die große, hat eigentlich überhaupt keine Erleichterung gebracht. Aber dann habe ich gehört, dass du schon vorgelegt gehabt hast, weil du dir einen Meniskus eingerissen hast. Glaube ich war es, gell? Ja. Also sehr cool, dass wir das beide geschafft haben diesen Sommer in unserer Winterpause, also Pause vom Winter sozusagen, uns da ein bisschen weh zu tun. Aber sonst, dann ist alles mittlerweile wieder gut. Ich habe einen unglaublich schönen Urlaub verbracht auf den Färöer-Inseln. Ja, also es war wirklich ein Traum. Also das ist so, so schön dort und es war wirklich sehr gut, mal abzuschalten, auch mal zum Beispiel so Sachen wie Twitter und Instagram vom Handy zu deinstallieren im Urlaub, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und ja, auch wirklich gut abgeschaltet, Kraft getankt. Es gab ja dann auch noch sowas wie eine Europameisterschaft. Da war sogar Österreich dabei diesmal, hat sogar ein cooles Match gespielt gegen Italien. Seitdem ist alles wieder viel schlechter im österreichischen Fußball, aber das ist eine andere Geschichte. Olympia hat es auch noch gegeben, war alles ein bisschen, auf einmal war viel los, nachdem einiges verschoben wurde, aber war schon cool und war ein cooler Sommer. Aber jetzt wird es auch Zeit, dass es draußen ein bisschen cooler wird und dass es dann Skirennen gibt. Ja. Und auf Peking, das ist natürlich, ja, auf das freue ich mich richtig. Meine ersten Olympischen Spiele werden das sein. Ich darf dafür den Standard hinfahren. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, auf die Herausforderung und auf den ganzen Trubel dort. Ich bin gespannt, wie das dann wirklich sein wird, wenn wir dort sind. Aber wir werden uns dort sehen, Tobias. Das ist ja überhaupt das Allercoolste, dass wir dann auch Absolut. Gemeinsam dort sein werden. Nicht schlecht, ja. Das in der ferneren Zukunft, ein bisschen näher ist uns da schon Sölden und aber auch ein paar so ja, Veränderungen generell im alpinen Skisport, vor allem auf Verbandsebene, im politischen Bereich. Und bevor der Tobias und ich euch das alles irgendwie aufdröseln und erklären, haben wir uns noch Verstärkung geholt. Wir haben Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung, der dort immer für ja, über den alpinen Skiweltcup schreibt und berichtet, haben wir uns dazu geholt, haben wir uns eingeladen und damit werden wir auch diese Folge dann beginnen. Wir werden mit ihm über die ein bisschen größeren Themen sprechen und gehen dann danach, nach diesen ja, circa 35 Minuten, werden wir dann eben auf Sölden eingehen, wirklich eine Vorschau geben, auch ein bisschen ein Insight in das deutsche Team, in das österreichische Team und auch in das Schweizer Team geben und dann natürlich uns auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und ja, tippen, wer denn den Gesamtweltcup gewinnen wird und eben, weil Sölden vor der Tür steht, auch wer den Riesenslalom-Weltcup gewinnen wird. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dann selber auch noch eure Prognosen mitteilen lässt auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Unter Après-Ski-Podcast könnt ihr das tun, könnt ihr kommentieren oder uns eine Nachricht schreiben. Wir würden uns sehr freuen über Feedback.
Lukas, bevor wir anfangen, ich war im Sommer in der Heimat auf einer Hochzeit. Da kam eine gute alte Freundin aus Jugendtagen auf mich zu. Ey, ich liebe euren Alpin-Podcast. Ich also? Hatte keine Ahnung, dass sie diesen ja. Podcast hört. Und sie hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Ich habe ihr noch nicht gratuliert, will die Gratulation hier für den Podcast aufheben. Habe ich noch nie gemacht, jemandem im Podcast zum Geburtstag gratuliert. Marie, alles Liebe, alles Gute nachträglich. Und jetzt dir und allen anderen viel Spaß mit der neuen Folge, oder
Lukas? Sehr gut, dann starten wir rein. Ja, wie gesagt, es beginnt mit dem Gespräch mit Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben uns Verstärkung geholt. Johannes Knuth ist da von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
Grüßt euch. Freut mich, dass es mal geklappt hat.
Ja, uns freut's noch viel mehr. Kannst du vielleicht mal zu Beginn kurz beschreiben, wie bist du bei der Süddeutschen Zeitung gelandet und bist du da sozusagen als Ski-Experte sogar dazu geholt worden?
Ja, tatsächlich, Alpin habe ich mir jetzt nicht explizit ausgesucht. Ich fand es schon immer toll, aber ich habe mich auch generell durch diese Windsport-Marathons, die es im Öffentlich-Rechtlichen gibt, schon immer gut durchgearbeitet in den Jahren davor. Und es war dann letztlich so, dass ich nach der Deutschen Journalistenschule in die Online-Redaktion gerutscht bin. Da war eine Pauschale frei. Und da war es dann so, dass wir uns mal so ein bisschen dann diese Wintersportarten aufgeteilt haben. Und dann, wenn jetzt dann der damalige Chef gesagt hätte, du kannst nicht Skispringen machen oder Rodeln oder irgendwas anderes, dann hätte ich das auch gemacht. So bin ich halt bei Alpin gelandet, weil das gerade frei war. Aber ich habe es natürlich auch wahnsinnig gern gemacht, gerade weil es ja auch jetzt von München aus sehr viele schöne Möglichkeiten gibt, da auch ein bisschen was mitzukriegen und eben nicht nur vom Schreibtisch aus das zu verfolgen. Und ja, dann hat sich das im Jahr darauf, wie das manchmal so ist, dann gehen ein paar Leute in andere Ressorts und dann ist das Fenster plötzlich mal ein Stups weit offen und bin dann so in die Reportertätigkeit bei der Zeitung reingerutscht. Damals war diese Trennung zwischen Online und Print noch ein bisschen strikter. Das ist jetzt ja auch im Grunde aufgeweicht oder aufgelöst. Würde es so heute nicht mehr geben. Aber ja, damals war dann die Stelle frei, eine Reporterstelle mit, da war halt eben auch Ski Alpin und Leichtathletik war Bedarf. Und mache ich jetzt dann auch schon wieder seit, um Gottes Willen, 7 Jahre. Das ist auch schon wieder, stellt man dann mit Erstaunen fest. Ich glaube, das erste Mal Kitzbühel war irgendwie Januar 2014, das damals noch Hannes Reichel mit Bandscheibenvorfall quasi zum Sieg. Damit ging alles los, um auch die österreichische Tangente zu legen.
Sehr gut, sehr gut. Das nehme ich dankend an. Wie berichtet denn die SZ jetzt allgemein vom Wintersport und dann nochmal speziell auf Ski Alpin bezogen?
Ja, wir haben schon den Anspruch, dass wir in den jeweiligen Disziplinen möglichst Leute, Experten dran setzen, die sich jetzt nicht nur mit dem Sport beschäftigen, aber doch sehr gezielt. Also das ist, dass wir da so Korrespondenten haben, wie es ja im Sommer auch ist, dass wir Leute haben, die für den nordischen Skisport zuständig sind, für Skispringen, das macht der Volker Kreisel ja vor allem. Die Saskia Leite kümmert sich viel um Biathlon und dann auch mal, jetzt in Peking ist sie dann ja auch teilweise auch ein bisschen mehr für die digitalen Online-Plattformen zuständig, wobei wir auch das mittlerweile ein bisschen aufgeweicht haben. Also da ist auch jeder eigentlich, macht jeder, versucht dann auch irgendwie alle Kanäle zu beliefern künftig. Bei mir ist es vor allen Dingen Skialpin. Ich habe auch die Freestyle-Sportarten eine Weile betreut. Da habe ich aber auch zum Beispiel auch Hilfe von anderen Kollegen und Kolleginnen, die da immer mal wieder eingreifen. Ja, und dann gucken wir schon, dass wir den Weltcup-Winter so gut es geht natürlich dann auch besuchen bei den Terminen, bei den Weltcups, die natürlich bei uns in der Nähe sind und dann auch bei den Großveranstaltungen. Also nicht nur Olympische Spiele, sondern natürlich auch die Weltmeisterschaften, die dann die wir dann schon versuchen zu besetzen, auch die Vierschanzentournee natürlich und gucken, dass wir da wirklich den Winter über auch so viel wie möglich abdecken. Ich denke auch, jetzt, wenn der Winter richtig losgeht, ist ja auch am Montag, wenn dann diese Weltcups sind, dann hat man ja im Grunde fast immer eine Wintersportseite. Also da findet schon viel statt und haben jetzt noch nicht ganz so die Marathonstrecke wie jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender natürlich, aber gucken schon, dass wir da so viele Geschichten wie möglich mit so vielen Leuten wie möglich auch heben und auch wirklich vor Ort dann mit den Leuten in Kontakt sind.
Genau. Johannes, wer deine Texte kennt und sie regelmäßig liest, kann ich hier an dieser Stelle nur jedem empfehlen, der weiß, dass du im Endeffekt nicht nur stenografisch jetzt sportliche Events dann nacherzählst, sondern dass du auch ein bisschen so den Blickwinkel immer weiter ziehst und auch so ein bisschen einen größeren Rahmen ansetzt. Ich will mit dir, weil es natürlich auch ein sehr aktuelles Thema derzeit ist, gerade über einen Artikel schreiben, der, glaube ich, sogar heute am Dienstag, wenn wir aufnehmen, veröffentlicht wurde auf eurer Homepage. Und zwar geht es um Thomas Dresen. Ist natürlich ein Name, der uns Skifans vor allen Dingen in Deutschland sehr stark beschäftigt. Ihr werdet es mitbekommen haben, Thomas Dresen wird jetzt den Saisonstart verpassen. Er wird nicht in Nordamerika dabei sein. Gröden ist auch gelaufen. Du hast aber einen Ansatz auch gewählt, wo du sagst, es geht da eigentlich um viel mehr. Es geht nicht nur um diesen Saisonstart, sondern da geht es tatsächlich um sehr, sehr viel. Kannst du uns vielleicht tatsächlich mal erläutern, wie du diese Situation um Thomas Dresen jetzt gerade einschätzt?
Ja, im Grunde haben das ja die Verantwortlichen, wir waren ja beide bei der Medienrunde auch dabei, als er das erläutert hat, er und auch Wolfi Meyer, der Sportdirektor für die Alpinen, haben das ja eigentlich recht offen oder direkt gesagt oder ja fast so ein bisschen beiläufig, wo man dann dachte, upala, da ist ja doch jetzt, steht ein bisschen mehr auf dem Spiel, indem sie gesagt haben, es geht jetzt eben nicht nur darum, dass ich jetzt vielleicht für Olympia fit werde oder diese Saison oder auch nicht, sondern wirklich darum, dass ich jetzt mein Knie wieder ganz kriege. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele eigentlich von einer Knorpel-OP, von so einem großen Eingriff am Knorpel zurückgekommen sind, dann ist das wirklich, dieses Feld wirklich sehr überschaubar, beziehungsweise in der Vergangenheit war es ja wirklich so, wenn du diese Diagnose gekriegt hast noch vor ein paar Jahren, dann hieß es, na gut, die Karriere ist vorbei. Also das war ganz klar oder haben auch viele gar nicht versucht, weil sie gesagt haben, das ist so ein kompliziertes Verfahren, so ein Knorpel, so ein körpereigenes Gewebe, also eine körpereigene Struktur wiederherzustellen. Ja, das ist tatsächlich, ist es so, dass sie sich da so ein bisschen auf unbekanntes Terrain geben, weil es gibt nicht viele Beispiele. Man weiß von manchen Athleten, Piotr Trofsky meine ich auch, dass sie das gesagt hat, das war ein Fall. Und der hatte natürlich auch schon so ein ramponiertes Knie, dann weiß man immer nicht, man kann das natürlich auch nicht vergleichen. Ist das jetzt, bei dem hat es dann wirklich nur noch, glaube ich, eine Saison oder zwei gehalten und dann war auch Ende. War natürlich auch deutlich älter, muss man dazu sagen, oder schon ein bisschen länger im Beruf. Bei Thomas Dresen ist es jetzt nur so, dass er noch deutlich jünger ist mit 27, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was dieser Sturz vor 3 Jahren auch schon wieder, glaube ich, jetzt im Beaver Creek ausgelöst hat. Also das war schon wirklich so ein klassischer Totalschaden im rechten Knie war es ja. Und vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit Anna Veit, die ja auch sich in Sölden damals verletzt hat und dann auch zurückgekommen ist, aber immer wieder pausieren musste und es ja letztlich am Ende doch, hat ja auch dann, glaube ich, 3, 4 Jahre waren es nochmal, so ungefähr 4 oder 4, 5. Und dann musste sie auch einsehen, dass es nicht mehr ging. Und also ich glaube schon, dass die auch merken, dass es da ums große Ganze geht und jetzt auch einfach gemerkt haben, dass sie da in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Gas gedrückt haben, was ja völlig menschlich ist und normal. Aber wenn du natürlich dein Knie dir Signale sendet und sagt, du, da ist was und du trainierst trotzdem drüber, dann holt sich der Körper irgendwann die Zeit zurück. Und ich glaube, dass ich bin also absolut fest davon überzeugt, dass wir Thomas Dresen nochmal auf einer Skipiste sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass der gar nicht mehr fahren wird. Einfach weil er, wenn er jetzt mal so eine Situation begriffen hat, schon sehr, sehr gewissenhaft ist. Also er ist ja auch im Weltcup niemand, der jetzt irgendwie hasardiert, der schon im ersten Training da Vollgas gibt und seine Rennlinie offen liegt oder dann spätestens im dritten Training dann im Zaun hängt, weil er irgendwas übertreibt, sondern der tastet sich ja ganz bewusst an so eine Linie ran. Er fährt eben nicht die direkte Vollgaslinie, dass er irgendwie hart auf die Tore zusticht und dann die Kanten ins Eis presst, sondern eher so ein bisschen das Runde anlegt und was aber auch schnell sein kann, wenn man das geschickt anlegt, dass wenn man immer die Skier auf Zug, also auf Kante hält, dass er da lieber ein bisschen weiteren Weg fährt, aber der auch schnell ist und dass er mit Metalltrainer arbeitet, dass er eben nicht immer im Hinterkopf hat, oh scheiße, ein Fehler und meine Karriere ist kaputt. Da ist, also die Bedingungen sind schon wirklich gut, aber du hast natürlich einfach jetzt auch eine Situation, dass du eben nicht mehr so viel Spielraum hast. Und wenn ihr alle wisst, wie der Sport sich entwickelt hat, ja, an sich ist der Sport ja jetzt nicht tödlicher oder gefährlicher geworden. Er ist halt nur einfach so geworden, dass das Setup, die ganzen Pakete so aerodynamisch ausgereizt sind, dass du eben wie auf Schienen da oft runterfährst. Und ein Fehler bringt halt das ganze System in eine andere Richtung. Und wenn dann sind halt die Kreuzbänder, die Knie immer die Bruchstelle. Und das ist nun eben genau auch seine Achillessehne, muss mal orthopädisch möglichst nicht korrekt auszudrücken. Und habe ich schon so ein bisschen Zweifel, ob es dann wirklich für die 8 bis 10 Jahre reicht, die er jetzt angepeilt hat. Also das wird, er hat ja auch gesagt, im besten Fall, das ist ein sportliches Ziel, aber ja, also da wäre ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass wir ihn sehen werden, aber mit diesen ganzen allen Infos, die wir jetzt haben, dass er wirklich da einen Knorpelschaden hatte, der operiert werden musste. Und dieses Verfahren ist jetzt ja auch nicht so unbekannt. Also es gibt auch viele, die kennen ja dieses Verfahren und die sagen dann auch, boah, das hat bei mir nicht lange gehalten. Also ich glaube, im Hochleistungssport, das ist, wenn man das jetzt so mit einer Kerze vergleicht, die irgendwie langsam runterbrennt so in der Karriere, dann fürchte ich, dass das vielleicht dann doch nicht mehr ganz so viel übrig ist. Aber das ist auch jetzt nur mein Eindruck von außen. Aber eine sehr spannende Situation auf jeden Fall, eine sehr herausfordernde Situation.
Ja, ich teile das total, vor allen Dingen, wenn wir jetzt all das zusammenfassen, was du sagst, ja, es ist so eine fragile Nummer und dann von 8 bis 10 Jahren und nach Peking noch von 2 möglichen Olympischen Winterspielen zu sprechen, es dürfte dann im Endeffekt da eigentlich kaum mehr was passieren, um genau diese Dinge dann einzuhalten. Und du wirst dich auch erinnern, Thomas selber hat ja gesagt, er will dann auch nicht nur einfach mitfahren, sondern wenn er am Start steht, dann soll es auch in die Dimensionen gehen, in die er auch gehört, was ich total nachvollziehen kann. Aber all diese gesamte Mischung, wenn wir den Cocktail mal zusammenmischen, schwierig, denke ich, stimmst du mir zu, oder?
Absolut, nein, das ist ja auch, also ich glaube, der hat absolut das Rüstzeug, auch auf diesem schmalen Grat noch eine Weile lang zu balancieren, aber irgendwann ist es dann doch halt, wenn du so da unter Dauerstress stehst und du bist eben nun mal im Weltcup auch jede zweite Woche oder gefühlt alle 2-3 Wochen bist du auf so einer Eisautobahn unterwegs. Also das ist ja nicht so wie im olympischen Sport, dass du dann alle 4 Jahre mal, natürlich hast du auch dazwischen Wettkämpfe, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt mal dich so von Großereignis zu Großereignis hangelst, sondern da ist ja wirklich ständig Druck drauf, ne, auf diesem ganzen System. Und die Alpinsportler haben nun mal keine großen Dämpfungen. Die haben die Skier, die haben die Rückenprotektoren. Und das war's im Grunde, ja. Ihr Körper ist ihre größte Pufferzone, ne? Und wenn da die Knorpel weg sind oder lädiert sind, oder auch die Bandscheiben, das war ja bei Tobias Stechert, auch Max Raufer ähnlich, dann ist es wirklich kein Modell, das jetzt auf wahnsinnige Langfristigkeit noch angelegt ist. Und also wenn es jemand wirklich lange rauszögern kann, glaube ich, dann Thomas Dresen, der wirklich hervorragende körperliche Voraussetzungen hat, um es mal gelinde zu formulieren, aber wenn du halt mal einmal so eine Sollbruchstelle aufgebrochen ist, die dann in den Griff zu kriegen, das ist schon eine Herausforderung. Wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, ne? Er war halt dann doch so eine Teilzeitkraft und irgendwann glaube ich auch, er hat es ja auch schon betont, dass er sich sehr gedulden muss gerade und es immer noch schafft, sich so von durch diese lange Zeit zu retten, indem er immer sich ein Ziel nach dem nächsten setzt, Tag zu Tag, im Konditionstraining das und das. Aber irgendwann wirst du auch mental, glaube ich, da kirre. Ja, weil dann musst du wieder, wenn du deine eigentliche Berufung nicht mehr irgendwie richtig greifbar ist, dann wird das ja auch immer irgendwie, rückt das immer weiter weg. Und er hat es ja selbst gesagt auch, wenn es jetzt dann wieder im Dezember, Januar auf den Schnee schafft, dann hatte er 9 Monate im Grunde überhaupt keine Rennerfahrung und Schneepraxis. Und das ist schon echt, also zumindest, ich denke mal, es ist keine steile These zu sagen, dass es selbst mit Olympia in diesem Jahr schon mal sportlich wird, auf jeden Fall.
Absolut. Und obwohl er natürlich von diesen 8 bis 10 Jahren spricht, hat er auch explizit gesagt, er will mit 40 auch noch gesund sein. So, und wenn dann Nachwuchs mal da wäre, dass er mit dem auch Skifahren gehen kann und solche Geschichten. Also ich schätze ihn da, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch als sehr pragmatisch an. Ich glaube, wenn er merkt, so in den nächsten 1-2 Jahren, dass wirklich nichts vorangeht, dass er dann auch einer wäre, der sagen würde, okay, dann lassen wir es an der Stelle. Oder wie siehst du es?
Nö, auch ähnlich. Ich musste da mal, als er das gesagt hat, ein bisschen schmunzeln, weil ja, muss ich an Lindsay Vonn denken, die ja mal gesagt hat, naja, mir ist es scheißegal, ich quetsche mich da bis zum Letzten aus und mit 45, dann hat die Orthopädie schon wieder 20 neue Verfahren entwickelt, dann kriege ich einfach neue Knie. Da ist mir natürlich so ein Ansatz dann doch ein bisschen lebensnäher und sympathischer, dass er einfach sagt, ich glaube, das ist keine ganz so gute Idee. Und bin auch mal sehr gespannt, wie es Lindsay Vonn in 10, 15 Jahren geht. Oder man sieht es jetzt ja auch schon an Felix Neureuther mit seinem Rücken. Also das sind schon so, man zahlt da schon, bezahlt dann doch so ein bisschen dann für den Raubbau, den man dann betreibt irgendwann. Und gerade im Wintersport oder im Skisport, wo ja die Energie nirgendwo hingehen kann. Ja, die Pisten sind bretthart. Du hast im Grunde keine Puffung mehr. Das geht alles in deinen Körper rein. Und also das sehe ich absolut ähnlich. Und dass er da, denke ich, sehr, sehr klar abwägen wird. Und ich denke auch, dass er jetzt Anfang 20 ist es nochmal was anderes. Man vergisst ja auch, wie früh er in den Weltcup gekommen ist. Er ist ja schon auch eine Weile dabei. Und ich glaube, er merkt jetzt auch so, dass es dann doch ein paar Dinge gibt, die dann vielleicht irgendwann mal wichtiger werden. Und das hätte er vielleicht vor 4, 5 Jahren oder selbst vor 3 Jahren noch nicht so gesehen. Und da scheint ja schon auch so ein bisschen was zu passieren. So eine Heirat jetzt im Sommer ist wahrscheinlich auch nicht ganz abträglich, dass man da sich mal über noch 1, 2 andere Dinge Gedanken macht dann irgendwann. Oder zumindest mal anfängt damit.
Genau, du hast jetzt einen Namen vorweggenommen, als könntest du in unseren Sendungsplan hineinschauen, Johannes. Felix Neureuther, mit dem hast du auch gesprochen. Und Felix ist ja wirklich einer, der auch gezielt tatsächlich immer sich so die Nerven sucht und damit der Nadel auch reinsticht. Felix hat über jetzt in diesem Sommer über 3 Themen gesprochen, die er tatsächlich ändern würde. Fangen wir vielleicht an mit dem, was jetzt auch bevorsteht, dem Saisonstart in Sölden. Den seht ihr als zu früh an. Und er hat auch über das Gletschertraining gesprochen. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer kurz mitnehmen, worum es in der Thematik geht und was du davon hältst.
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, ich probiere es mal. Also es ist ja so, dass der Wintersport im Grunde im Sommer notgedrungen auf die Gletscher geht, weil er weiter, die Wintersportler weiter Rennpraxis sammeln müssen, weiter trainieren. Es ist ja nicht so, dass sie nur jetzt auf dem Mountainbike sitzen oder in der Kraftkammer irgendwie schuften, sondern dass sie auch Skitests nochmal machen auf dem Gletscher, dass sie schon mal die nächsten Einheiten rankriegen. Und wenn du natürlich Ende Oktober, jetzt mit diesem Wochenende in Sölden, mit der Saison anfängst, dann musst du natürlich dich auch entsprechend ein bisschen früher vorbereiten. Und im Grunde sagen ja alle Athleten seit Jahren, Sölden kommt immer zu früh. Ja, das ist, war immer ein, oder ist immer ein, also so ein, ja, vor allen Dingen ein Werbetermin für die Skiindustrie, die im Grunde den Konsumenten sagen will, oh, jetzt geht's wieder so langsam los, jetzt müsste ich doch mal wieder in die Geschäfte und mir Ski kaufen, was im Grunde eh keiner macht oder nicht mehr viele machen, sondern sich die ja eh leihen. Aber gut, also das war mal der Grundgedanke. Und wenn ich mir so in Österreich dann die Berichterstattung oder auch anhöre, dann, das ist schon dann omnipräsent, ne? Und dann merkt man so, jetzt geht's wieder los und so langsam. Und es ist ja dann oft auch tolles Wetter schon. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr haben sie großes Glück mit dem Schnee. In den Jahren davor war es ja auch schon teilweise mal eine Mondlandschaft. Großes Geröll und im Grunde so ein weißes Band. Da sieht man natürlich schon, dass es eigentlich von der Nachhaltigkeit, vom wenn man es mal ganz nackt betrachtet, nicht so richtig sinnvoll ist. Ja, der Gletscher schmilzt jedes Jahr mit ab. Die Rampe wird so immer steiler. Also du siehst eigentlich an der Steilheit, dass es immer wie der Gletscher zurückzieht. Es ist einfach auch ein Signal, dass diese Wintersportindustrie dann doch vielleicht überlegen muss, ob das so sinnvoll ist. Man kann natürlich jetzt immer immer Argumente dafür finden. Thomas Dresen hat sich ja dazu auch vor kurzem geäußert und gesagt, naja, aber durch die künstliche Beschneiung wird der Gletscher auch wieder geschützt. Und wenn man es komplett verbietet oder abschafft, dann haben manche Teams, die dann doch irgendwie Zugang noch im Winter zu Gletscher, im Sommer zu Gletscher haben, dann klar einen Wettbewerbsvorteil, wenn man die andere Nation davon fernhält. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass dann doch zumindest so eine gewisse Pause einfach im Sommer einzurichten und das dann ein bisschen mehr in den Winter zu verschieben, weil langfristig werden sie eh nicht rumkommen. Ja? Die Gletscher gehen zurück, es wird immer weniger möglich sein. Der Winter zieht sich immer mehr auf die in die Kernbereiche zurück, also auf Dezember, Januar, Februar. Also sie werden eigentlich mittel- bis langfristig gar keine Möglichkeit haben, das schon rein von den natürlichen Voraussetzungen her, das noch groß aufrechtzuerhalten. Und irgendwann kannst du es auch der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln, wenn du immer diesen weißen Bänder hast, das weiße Band auch in Kitzbühel, die dann irgendwann schon im Oktober, November anfangen mit dem Skifahren. Man kann natürlich argumentieren, dass auch so ein bisschen die Reisekosten spart, weil die Teams halt sonst natürlich nach Chile, Argentinien fliegen, wo es tolle Bedingungen gibt oder oft im Winter. Dann steigert man natürlich auch wieder den ökologischen Fußabdruck oder verbessert ihn zumindest nicht. Aber ich glaube, das ist schon jetzt nicht ganz so falsch, da einfach ein bisschen, sehe das schon so wie Felix, dass man da dass da vielleicht auch ein bisschen zurückpegeln müsste. Und weil es letztlich auch, die Athleten sind einfach auch noch oft nicht bereit, ne? Oder versuchen dann in Form zu kommen, verletzen sich dann jetzt wieder. Ich glaube, der Winter ist immer noch lang genug, wenn man das jetzt ein paar Wochen nach hinten verschiebt oder dann in, keine Ahnung, im November in Levi und sonst irgendwo anfängt. Und so richtig geht es ja sowieso erst im Dezember los in Europa dann oft. Und von daher finde ich das schon angemessen. Und ich glaube, es würde auch vielleicht in der Rennen, im Training, das ja auch von einer großen Ungleichheit geprägt ist, gerade in den Nachwuchsbereichen, ja, mit einerseits Athleten, die kaum noch in den Schnee kommen, andererseits Athleten und Nationen, die extrem große Ressourcen haben und dann eben auf den Gletschern trainieren können. Wenn man da so einen gewissen Rennstopp einfach mal macht, dass man da vielleicht auch so eine kleine Gleichheit, ein bisschen mehr Waffengleichheit herstellt und dass man dann einfach sagt, man hat schon noch Zeitfenster auf den Gletschern, aber die stehen dann alle zur Verfügung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Sommer macht man einfach Pause, dass da dann sich auch der Gletscher auch so ein bisschen erholen kann.
Das schreit nach einer Extrafolge, die Zukunft des Alpin. Es gibt ja viele verschiedene Ansätze in vielen verschiedenen Bereichen und das kann man ja gerne mal in eine Sommerpause mitnehmen. Apropos Zukunft, Lukas, an der Spitze des Internationalen Skiverbandes gibt es einen Wechsel und damit sind wir beim nächsten Themenkomplex.
Genau, ja. Also Johann Eliasch ist jetzt der neue Vizepräsident. Es gibt nicht nur in Österreich tatsächlich eine Verbandspräsidentin. Und auch beim amerikanischen Verband gibt es jetzt eine Verbandspräsidentin im Skisport. Auch die FIS hat jetzt ein neues Oberhaupt sozusagen mit Johann Eliasch. Du hast das auch schon ein bisschen genauer beschrieben zu seiner Wahl im Frühsommer war das. Grundsätzlich, was glaubst du, was hat er so vor? Du hast jetzt auch schon angesprochen, man muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Und es gibt ja da auch diese schöne Geschichte, dass Peter Schröcksnadl jetzt eine wichtigere Rolle in der FIS einnimmt. Und da soll sogar unter anderem die Hilfe von Bernie Ecclestone zu Rate gezogen werden. Gemeinsam mit Ecclestone ist Schröcksnadl 171 Jahre alt und sie sollen die Alpine Future Vision Working Group leiten. Was sind da so deine Eindrücke?
Wenn dynamisch junge Menschen sich um die Zukunft kümmern, das kann auch nur gewinnbringend sein. Ja, das ist absolute Schlachtrösser unter sich. Ja, das ist natürlich karikiert sich das auch so ein bisschen selbst. Ne? Also das ist natürlich sowieso ja irgendwo absurd, dass jemand, der ÖSV abdankt, dann jetzt noch seine Ämter in der FIS innehat. So wird ja auch ein Neuanfang oder jede Form von irgendwie Veränderung letztlich torpediert, ja, wenn jemand im Hintergrund noch so weiter die Fäden zieht, Peter Schröcksnadl, der jetzt dann im Grunde ja da auch noch immer alle Kontakte in die internationalen Gremien hat, das ist ja eigentlich Aufgabe der jetzigen Führung oder müsste die Aufgabe sein, dass die diesen Zugang haben und ich meine, die sollen ja die Zukunft gestalten, weil sie die neue Ära, die neue Ära repräsentieren, also das ist natürlich schon an sich so ein allein durch die Posten im Grunde wird da schon jede Form von Fortschritt oder Veränderung, Reform, zumindest jetzt auf der österreichischen Schiene, ja eigentlich erstmal klein gehalten. Und bei Johann Eliasch bin ich gespannt. Ich meine, er ist sehr hemdsärmlich, er ist sehr engagiert, er hat natürlich auch so einen Hang dazu, sehr schillernd und machtbewusst selbstbewusst aufzutreten. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn jemand von außen, also er ist ja jetzt kein kompletter Outsider, er hat ja nun Head lange geführt und hat sich da auch einen Namen gemacht. Ist allerdings jetzt nicht so verwoben wie zum Beispiel mit der Skiszene wie Urs Lehmann, der natürlich da eine viel längere Vita und Verbindung hat, auch als ehemaliger Profi und Weltmeister. Und man muss ihm mal eine Chance geben, denke ich. Weil er wirklich da auch, was Wettkampfformate angeht, offenbar viele Ideen hat. Und auch zumindest jetzt sieht man ja gleich, sie haben es wirklich innerhalb von kurzer Zeit geschafft, auch ein paar Reformen anzustoßen mit Amtszeitsbeschränkungen. Das war ja was unter Kaspar immer wieder diskutiert wurde, nie irgendwie geklappt hat. Die Amerikaner haben ja mal versucht, so eine Verbandsreform anzustoßen. Das ist dann in irgendwelchen Subgremien versandet. Das wurde dann routiniert wegmoderiert. Also da ist jetzt schon in kurzer Zeit einiges passiert. Auch was die Nachhaltigkeit angeht, hat er ja eine große, ist er ja selbst groß engagiert mit seinen Regenwaldprojekten, glaube ich. Also hat er ja auch große Reservoirs gekauft, mal, glaube ich, in Südamerika und gab dann auch Kritiker, die gesagt haben, das war eher so ein bisschen PR-Inszenierung und tatsächlich lief das gar nicht alles so glatt. Da bin ich jetzt im Detail nicht ganz so drin. Ich meine, er wird daran nicht vorbeikommen. Und weil dieser Nachhaltigkeits-Klimawandel-Aspekt so massiv ist, dass ihm das aufgezwungen werden wird. Ich hatte jetzt vor kurzem, als Felix Neureuther seinen neuen Film da auf National Geographic vorgestellt hat, war ich auch bei der Vorführung in München und da hatten die einen der Experten aus dieser Doku, der ist wirklich sehr gut, ich habe peinlicherweise seinen Namen akut vergessen, aber er ist ein österreichischer Klimaforscher auch und oder eigentlich ein Geologe, der sich die Erdbewegung anschaut und so den Klimawandel quasi anhand dieser, diese Veränderung anhand dieser Erdbewegung nachvollziehen kann. Und der hat gesagt, eigentlich, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit immer diskutieren über 1,5 Grad, 2 Grad, das ist vollkommen, für die Alpen kommt das viel, viel zu spät, weil durch diese massiven Wetterphänomene und die extremen Wetterlagen oder die intensiveren Wetterumschwünge und Lagen in den Alpen multipliziert sich der Effekt des Klimawandels viel schneller. Und dadurch sind wir eigentlich in den Alpen, haben wir schon in den letzten Jahren, über das letzte Jahrhundert oder vielleicht war es ein bisschen länger, sind wir schon locker über diese 4 Grad drüber. Ich glaube, die hatten im Durchschnitt sind das schon Temperaturanstiege, da reden wir von 4, 5 oder glaube ich sogar noch viel mehr Grad. Also alles, was wir jetzt dort beschließen, kommt eigentlich für die Alpen schon viel zu spät und für das Wintersporthabitat. Und tatsächlich ist es ja auch das, was wir jetzt sehen, sind ja erst Folgen von unserem Handeln, die schon 20, 30 Jahre zurückliegen. Wenn wir jetzt immer weitermachen, dann haben wir in 20, 30 Jahren erst recht noch viel größere Probleme. Also der Wintersport wird gar nicht umherkommen, als dass er sich da massiv beschränken wird. Und da wird es jetzt nicht reichen, irgendwelche Feigenblätter da oder irgendwelche PR-Aktionen da irgendwie durchzuziehen. Muss man ihm einfach jetzt mal die Möglichkeit geben. Mich hat es so ein bisschen irritiert, dass er jetzt, dass er seine Head-Posten da erstmal gar nicht abgeben wollte, weil er gesagt hat, das sei keine Interessensverquickung, wenn ich Vizepräsident bin und gleichzeitig bei Head noch tief drin stecke.
Ja, aber Johannes, im Winter, da gibt es nicht so Interessenskonflikte.
Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist so eine Familie von Bergbauern, die sich beim Bier trifft und ein Interessenskonflikt ist ja auch nur einer, wenn man ihn nicht offenlegt. Habe ich ja bei meinem Leichtathletik-Weltverbandspräsident gelehrt. Nein, also das ist natürlich schon so ein bisschen, das war ein bisschen holpriger Start, aber ich glaube, der Berg ist enorm, was sich da aufgestaut hat, nicht nur an Wettkampfformaten, die ja schon seit Jahren dieselben sind, wo ja auch sich viele beklagen, dass sich da in der Fernsehpräsentation überhaupt viel zu wenig tut. Da, glaube ich, hat er durchaus ein paar gute Ideen, da könnte ich mir vorstellen, dass sie da ordentlich rangehen. Was die Nachhaltigkeit angeht, muss man mal schauen, aber so oder so, sie werden nicht dran vorbeikommen. Also es wird ihnen aufgezwungen werden und bin mal gespannt, wie weiter das angeht.
Da greife ich jetzt vor und stelle die Frage, weil du TV-Formate auch gesagt hast, wird es künftig mehr Nachtrennen geben? Das ist ja eine Forderung, die man immer wieder mal hört.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das so, ist ja auch wieder ein größerer Aufwand. Ne? Also das kannst du sicherlich auf gewissen Märkten machen. Österreich ist da sicherlich präsentiert für. Das kann man andenken. Andererseits du bist ja auch da schon limitiert. Du kannst ja jetzt irgendwie keine Nachtabfahrt so richtig machen. Da musst du ja Kilometer beleuchten mit Flutlichtmasten. Also dann das ist ja unter dem Nachhaltigkeitsaspekt auch schwierig. Die Technik-Events gehen sicherlich gut. Auch diese Parallel-Events funktionieren eigentlich nachts, abends auch gut. Also Alta Badia, das jetzt ja wieder diesen Winter auch zwei Riesenslaloms hat, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil da war immer schon, das war immer schon sehr nett und da waren auch mit die meisten Zuschauer. Das wurde echt gut angenommen. Verstehe ich nicht so richtig, warum sie dieses Format jetzt wieder irgendwie so nicht richtig pushen, jetzt dann doch wieder Kombi oder auch beides nicht so richtig. Also das ist auch wieder so, aber das ist ja auch Thema für 5 weitere Sondersendungen dann wahrscheinlich. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, die Möglichkeit einfach ein bisschen begrenzt, weil du kannst es ja eigentlich nur bei den Technikrennen machen. Da musst du halt gucken, welche Hänge stehen da überhaupt zur Verfügung. Und letztlich, wenn du dann mehr Technikrennen machst, dann sind ja auch wieder die Speedfahrer unglücklich, wenn du das dann ausbauen würdest. Also im Grunde kannst du ja nur gucken, welche bestehenden Technikpisten könnte man noch irgendwie mit Flutlicht tauglich machen. Aber ich meine, da auch da ist ja, haben wir eigentlich schon relativ viele. Ne? Wir haben Flachau, wir haben Schladming. Wir haben Madonna, Alta Badia war auch immer mit Flutlicht noch. Gut, ich weiß nicht, wie realistisch so ein Kitzbühel ginge, glaube ich. Wir hatten mal irgendwann mal, wenn ich mich nicht täuscht hat, wir mal eine Kombination, die auch abends irgendwie ausgetragen wurde, da wo Axel Swindall sich dann schon mal verletzt hatte irgendwie.
Und es gibt ja immer Bilder von Charity-Rennen, also da wäre, glaube ich, schon was vorhanden. Ne?
Also man kann da, glaube ich, schon noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, da ist das Entwicklungspotenzial auch schon sehr begrenzt. Levi ist ja im Grunde auch ein Flutlichtrennen bei den, bei den Bedingungen in Skandinavien zu der Uhrzeit, zu der Jahreszeit oder auch überhaupt. Also ich weiß auch nicht, ob das so wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, weil es am Ende ja doch, ja, dieses Primetime, das funktioniert, glaube ich, in den Alpenrepubliken ganz gut, in den absoluten Skinationen. Ansonsten
ist halt Champions League auch, denke ich mir. Also an einem Dienstagabend
ein Race
in Konkurrenz mit
einem
Champions League-Abend, glaube ich, ist ein bisschen schwierig.
Also es ginge nur am Wochenende und da ist es ja nun wirklich, da hat sich ja eigentlich diese Mittagsstrecke ja wahnsinnig etabliert. Also das denke ich, also das hat nur sehr geringes Potenzial.
Und was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ich meine, Pisten beleuchten sich auch nicht nur dadurch, dass Schröcksnadel, Ecclestone oder Ilja schon Licht aufgeht. Also ist zwar jetzt nicht der allergrößte Faktor, ja, aber wenn man das Gesamte sieht, wäre es auch aus der Warte im Endeffekt nicht, glaube ich, die idealste Lösung.
Ich habe noch, zwei Punkte, die ich ansprechen will. Das erste ist, ich glaube, bis 2030 werden wir im Weltcup Rennen in einer Skihalle erleben. Ich glaube, da werden immer mehr gebaut jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass da, es wird auch immer mehr trainiert, was man jetzt so hört. Immer mehr Slalom-Spezialisten vor allem gehen in Skihallen trainieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das kann man ja dann auch einmal in einer Wüste austragen, sozusagen, ganz zugespitzt formuliert, und damit das dem Label geben, ja, wir wollen da neue Märkte erschließen.
Würde ich nicht widersprechen. Also das ist absolut denkbar und man hat ja durch diese Parallelformate eigentlich ein prädestiniertes Format, wenn man es dann mal gescheit aufzieht. Aber eigentlich ist das absolut denkbar und da hast du natürlich auch, dann kannst du das Publikum gut dahin karren. Du hast kannst da sicherlich eine schöne Gaudi machen auch. Also das absolut ist natürlich für die Puristen, kriegen da sicherlich einen Herzstillstand, aber auch da, glaube ich, du wirst langfristig gar nicht so viele andere Möglichkeiten haben. Ich weiß nicht, ich finde es auch mal sehr spannend, was sie jetzt mit diesen Grasskibelegen machen. Da gibt es ja auch schon, gerade in der Freestyle-Szene, die ist ja, glaube ich, ein bisschen weiter, gibt es ja selbst in Deutschland auch in Stuttgart einen Park oder auch überhaupt viele Parks, die mit diesen Matten da experimentieren oder ganze Grasskiparks im Grunde bauen. Und weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise für den Alpinsport auch relevant ist oder ob das von der Technik her dann irgendwie eine ganz andere Form ist, aber also nicht Grasski, sondern Mattenski quasi dann. Also diese Matten, auch da wird es natürlich dann wiederum problematisch. Sowas kannst du natürlich mit so kürzeren Technikformaten gut machen. Bei den Speed-Disziplinen, zumindest im herkömmlichen Format, wird es schwierig. Und aber das wird grundsätzlich das Problem sein, wie kriegst du noch eine 4 Kilometer lange Abfahrt wie Weng? Weng ist natürlich auch jetzt eine Ausnahme, aber diese langen, kilometerlangen Abfahrten, das ist in der Zukunft, wenn nicht irgendwas dramatisch passiert oder man bei der künstlichen Beschneiung jetzt irgendwie einen ganz großen Durchbruch hat und sind diese Speed-Disziplinen natürlich extrem, ja, schon vom Aussterben bedroht. Das hat ja auch gibt da ein gutes Buch von Nathaniel Winton, der ein amerikanischer Journalist, der lange über den Skizirkus berichtet hat, gerade so zu der Hochzeit von Lindsay Vonn und Bodie Miller. Und der hat in einem sehr guten Buch mal prognostiziert, dass wir wahrscheinlich so, dass wir so Rennen wie Kitzbühel vielleicht irgendwann nur noch alle 2-3 Jahre und dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr sehen. Ich würde jetzt wiederum sagen, dass Kitzbühel, wenn irgendwas noch jährlich stattfindet und Gänze, dann in Kitzbühel, auch noch, wenn es sein muss, mit einem weißen Band und wenn die Armee da alles irgendwie absichern muss, jetzt mal übertrieben gesagt, aber man muss sich da schon Gedanken machen und auch gerade dieses Format der Speed-Abfahrt, dass man vielleicht sogar 2 kürzere Abfahrtsdurchgänge macht, der Sport muss sich dieser Diskussion irgendwann stellen, weil die Natur wird ihm da irgendwann sonst die Entscheidung abnehmen.
Eine allerletzte Aufgabe habe ich noch, knifflig, Johannes. Vielleicht kannst du in einer Minute erklären. Es kommt ein Olympiawinter auf uns zu, ja. Und du wirst, nehme ich an, ja, hinreisen nach Peking.
Ja. Das ist zumindest mal der Plan.
Ja, genau. Schauen wir, ob's so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Wir wären dann alle 3 tatsächlich dort. Wäre cool, wenn wir uns dann dort sehen an Pistenrand, ja. Wie triffst du dabei den richtigen Ton bei der Berichterstattung? Einerseits über die Menschenrechtslage in China zu berichten und andererseits über den Sport. Das würde mich noch interessieren.
Ja, das ist natürlich jetzt in einer Minute wirklich eine sportliche Aufgabe. Also ich habe ja dann das Vergnügen, wenn es so alles so klappt, dass ich dann sowohl über den IOC-Kongress als auch über die alpinen Berichte. Ich denke, über den IOC-Kongress ist relativ klar, dass man da natürlich diese Sportführung schon in Haftung dafür nehmen muss, dass sie jetzt jahrelang sich zu allen möglichen politischen Fragen äußert und die für ihre Zwecke missbraucht und dann, sobald es ein Thema gibt, das ihr massiv unangenehm ist, das dann einfach sich darauf zurückzieht, zu sagen, nee, wir kümmern uns um den Sport. Das ist natürlich heuchlerisch bis zum Gehtnichtmehr. Und das wird natürlich ein riesengroßes Thema sein, eine Nummer, aus der sie sich nicht rausziehen können und die auch in Peking natürlich massiv, zumindest im IOC-Kosmos natürlich ein Thema sein wird. Ich glaube, in China natürlich nicht. Da haben natürlich die Chinesen durch ihre Berichterstattung natürlich eine ganz andere Möglichkeit, das zu steuern. Habe jetzt erst wieder gelesen, dass China jetzt irgendwie 200, 300 akkreditierte Journalisten jährlich auch in so Art Erziehungscamps oder Erziehungsschulungen unterzieht, damit die schon auf Parteilinie berichten. Also da muss man wirklich schon froh sein oder wird einem vor Augen geführt, dass Demokratie und eine freie Presse nicht Selbstverständliches ist. Also das ist schon wirklich massiv und also diese Spiele in China, das ist wirklich, also was diese dystopische Ausschau angeht, wirklich was mir noch so nie widerfahren ist. Und wenn es irgendwas Gutes hatte, die Spiele dahin zu vergeben, dann wirklich, um mal dieses Märchen, dieses ewige Märchen des Sports zu entblößen, dass Großveranstaltungen in solchen, vor allen Dingen autokratisch bis diktatorischen Ländern, irgendeine positive Wirkung haben. Weil wir sehen es jetzt ja wirklich perfekt von 2008 bis 2022. Es hat sich viel verändert, aber im Grunde nur alles zum Schlechten. Und das ist wirklich was man natürlich im Vorfeld absolut thematisieren muss. Während der Spiele wird es natürlich schon um die Sportler gehen, weil die natürlich, ich meine, die Sportler sind die absolut Letzten, die da in irgendeiner Art von Verantwortung tragen oder dem man irgendwas ankreiden kann. Die sind in den Gremien marginalisiert. Es wird auch gar nicht gewünscht, meiner Erfahrung nach, dass sie sich da wirklich massiv einbringen. Viele positionieren sich, wir haben es jetzt auch beim Medientag, auch bei den Deutschen erlebt, die sagen alle, das ist nicht gut, dass es dorthin vergeben wird, aber was soll ich machen? Ne? Ich kann mich nur dazu kritisch äußern und letztlich darf man auch nicht, verstehe ich schon auf den Sportler sagen, dieser Sport ist so fordernd. Ich muss mich da irgendwie auch ein Stück weit konzentrieren und auch ein Felix Neureuther hat eine Weile gebraucht, bis er sich wirklich auch zu diesen kritischen Positionen hat äußern können, auch wirklich informierend äußern können. Ja, wenn irgendwelche 18-jährigen Freestyler aus den USA, von denen kann ich eigentlich nicht erwarten, dass sie da schon alle Zusammenhänge sofort runterbeten. Und ich denke, da muss man einfach dann doch schon den Sport sehen für das, was es ist oder hingehen und gucken, wie dort dieser Sport betrieben wird. Auch da gibt es ja viele Fragen der Nachhaltigkeit und überhaupt der Verschwendung. Und alles, was den Rest angeht, haben wir natürlich auch, dass wir als Süddeutsche Zeitung noch das große Glück, dass wir 2 Korrespondenten vor Ort haben, die natürlich auch von außen auf diese Spiele mitgucken und berichten, wie im Land das gesehen wird. Und da haben wir natürlich auch noch eine Möglichkeit, da die Berichterstattung groß aufzuziehen. Und da sind wir dann in dieser Sportblase ein bisschen dann von entlastet. Aber natürlich werde ich mich auch allein was das Alpine angeht, ja, was sind das für Pisten, was wurde dafür aufgebracht, um da überhaupt so eine Alpinpiste in den Berg zu hämmern? Wie sinnvoll ist das in der Region, die zwar sehr kalt ist, aber in der im Grunde kein Niederschlag fällt? Ja, das sind Winterspiele in der Region, in der es im Grunde keinen Schnee gibt. Und das alles mit Kunstschnee bei minus 20 Grad am Ende vielleicht oder minus 10 wird ähnlich wie in Korea sein wahrscheinlich. Oder auch natürlich, wie wird das dann im Nachhinein überhaupt genutzt? Ja, wenn die Chinesen sagen, wir bringen jetzt 300 Millionen Leute in den Schnee, das sind Zahlen, die sind teilweise völlig utopisch dass viele können ja auch diese Pisten dann teilweise gar nicht nutzen, weil sie komplette Anfänger sind und weil die auch einfach viel zu schwer sind. Also da liegt schon noch viel im Argen. Ich glaube, da werden uns auch die Themen abseits des Sportlichen nicht ausgehen. Und Tobias hat es ja angesprochen, ich werde mich da bemühen, auch nicht nur den Sportbogen, sondern auch den größeren Rahmen da immer mal wieder aufzuspannen. Das war jetzt, glaube ich, 3 Minuten eher, ne? Aber ich hoffe, es reicht noch, war noch im Zeitlimit.
Das passt auf jeden Fall, Johannes. Vielen Dank, da waren sehr viele gute Gedanken dabei. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst und über die ganz, ganz großen Fragen gesprochen hast. Und hast du jetzt vielleicht zum Schluss noch eine Prognose für uns? Wer gewinnt denn den Gesamtweltcup bei den Frauen jetzt, und bei den Männern?
Jetzt kommen wir zu wirklich wichtigen Dingen. Ne? Ja, bei den Frauen würde ich mich jetzt nochmal wieder auf Michaela Schifrin festlegen. Ich glaube, die ist jetzt einfach nach dieser Comeback-Saison ist sie jetzt wieder motiviert und wenn die halbwegs gesund bleibt, dann dürfen sich, glaube ich, die anderen warm anziehen. Und bei den Männern ist es spannend, also weil es jetzt ja auch doch die Speedfahrer vielleicht mal endlich mal wieder eine Chance haben, da ein bisschen sich ranzurobben. So ein Kriechmeier oder Matthias Meyer vielleicht bei Alex Kilde, weiß ich nicht. Ja, das ist wirklich eine enge Kiste. Auch Marco Odermatt ist natürlich hochspannend. Ich würde vielleicht trotzdem auf den Perterot setzen, weil er jetzt einfach mal diesen ersten Gesamtweltcup aus dem Weg geräumt hat und ich glaube, der kann jetzt, wenn er jetzt, weil der war ja doch, hat doch, man hat immer gemerkt, den hat dieses Mentale dann doch so beschäftigt, dann auch, als es eng wurde. Ich glaube, jetzt mit diesem großen Sieg im Rücken kann der wirklich mal richtig befreit auffahren und er hat einfach die Unterstützung auch von Red Bull und ist im besten Alter, also wenn da alles heil bleibt, dann würde ich ihn jetzt immer noch ein bisschen vor den Young Guns sehen.
Ein beflügelter Pointerot und eine Michaela Schifrin. Super, Johannes, vielen Dank. Danke für deine Zeit und es hat uns sehr Spaß gemacht. Und
mir auch.
Wir freuen uns schon auf die kommende Saison und auf deine Texte in der Süddeutschen Zeitung.
Und dann auf das fröhliche Wiedersehen in China. Dann
sehr gut, das machen wir. Danke, Johannes.
Servus. Danke.
Der Johannes hat uns verlassen, Tobias und Lukas, wir bleiben natürlich da und sprechen jetzt ja, über die Saison, über das, was wir in den nächsten Monaten sehen werden. Bevor wir explizit auf Sölden zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die Protagonisten, würde ich noch kurz den Kalender sozusagen skizzieren. Und mir sind da 3 Punkte eingefallen, sowohl im Kalender der Frauen als auch im Rennkalender der Männer, die ich da jetzt gerne noch erwähnen würde. Also einerseits, erstens bei den Frauen, natürlich, es geht wieder nach Nordamerika. Also Killington, Lake Louise sind wieder im Kalender. Das ist bei den Männern natürlich genauso. Aber es geht eben wieder nach Nordamerika, nach Kanada und in die USA. Das zweite bei den Frauen ist, Jasna ist aus dem Kalender gefallen, also da gibt es kein Heimrennen für Petra Vlhova. Das war ja eigentlich ganz cool letztes Jahr irgendwie, habe ich gut in Erinnerung, war irgendwie cool, aber diese Hooligans, diese Petra Vlhova Hooligans, die werden wir sowieso auch, die tauchen ja überall irgendwo auf und sobald das Reisen das dann zulässt, glaube ich, werden wir da auch wieder gute Stimmung erleben. Ja, und das dritte dann, grundsätzlich sind die Orte ziemlich ident zu den Vorjahren. Es gibt natürlich dieses Durchgemische, was die österreichischen Standorte betrifft. Lienz statt Semmering, das sind nämlich dieser Zweijahresrhythmus, das kennen wir schon. Und dann wird auch in Zauchensee gefahren statt St. Anton. Aber das Schöne und das wirklich, wie ich finde, sehr Schöne an diesem Kalender ist bei den Frauen, dass es 9 Rennen in jeder Kerndisziplin gibt. Ja, 9 Abfahrten, 9 Super-Gs, 9 Riesenslaloms und 9 Slaloms. Insgesamt ergibt das 36 Rennen, was habe ich jetzt schnell ausgerechnet. Und das Schöne ist auch, dass das gleich viele sind wie bei den Männern. Also wir sind da, ja, ich könnte mich nicht erinnern, es waren in den letzten Jahren immer wieder ein paar, minimal zwar nur, aber 1, 2, 3 Rennen mehr für die Männer angesetzt. Das ist jetzt zumindest der Plan, ist einmal, dass es ausgeglichen ist. Bei den Männern im Kalender, ja, auch eben, wie gesagt, Nordamerika ist dabei, kein Technikrennen. Also dieser Riesenslalom in Beaver Creek, den wir immer gesehen haben, der ist weggefallen. Es werden 2 Super-Gs gefahren und dadurch, also das finde ich schon ganz gut, dass diese Techniker eben jetzt nicht, zumindest für dieses eine Rennen, dort drüber fliegen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht macht dann der eine oder andere Riesenslalomfahrer diese 2 Super-Gs mit, aber immerhin nicht schlecht, dass man da mal den Riesenslalom rausgegeben hat, wenn es auch ein schönes Rennen war. Also es war schon immer cool, dieser Riesenslalom im Beaver Creek, aber das ist auch, kann ich mich noch genau erinnern, haben wir auch in diesem Podcast schon kritisiert, für dieses eine Rennen dann nach Amerika zu fliegen, ist vielleicht, kann man sich überlegen. 2 Orte sind rausgeflogen, Chamonix, interessant, da war jetzt irgendwie schon letztes Jahr dann auch wieder zumindest mein Gefühl, dass man mit diesem Ort recht zufrieden war. Das ist rausgeflogen und Bansko ist auch einmal weg im Vergleich zum letzten Jahr. Und das dritte, der dritte Punkt, ja, in Kitzbühel kein Super-G angesetzt. Ja. Es sollten wieder 2 Abfahrten gefahren werden und der klassische Slalom dann am Sonntag. Das ist so der Plan. Das sind die 3. Und ja, bei den Männern ist es nicht ganz ausgeglichen. Wir haben 11 Abfahrten, 7 Super-Gs, 8 Riesenslaloms und 10 Slaloms. Die FIS hat das aber trotzdem elegant gemacht in ihrem Kalenderdokument, hat dann die Speedrennen zusammen addiert, mit einer roten Farbe gekennzeichnet, 18 Speedrennen und 18 Technikrennen. Also da auch nochmal die Betonung darauf, das soll ausgeglichen sein und ja, das hoffentlich die Chancengleichheit erhöhen. Tobias, das war überfällig, was sagst du? Können wir uns da jetzt wirklich ein bisschen mehr Spannung erwarten? Der Johannes hat es ja auch schon gesagt, vielleicht haben dann auch Speed-Leute wieder mehr Chancen auf den Gesamtweltcup.
Ja, haben ja die Athleten auch gefordert und um die geht es ja letztlich. Und wenn das so eindringlich von deren Seite kommuniziert wird, ist gut, dass da jetzt wirklich auch mal zu erkennen ist, dass man die Athleten wahrnimmt und dass man sie hört und dass wir tatsächlich eine Art Chancengleichheit schaffen. So, bei den Herren, okay, werden wir nachher noch drüber sprechen, dass es da extrem eng zugehen kann und dass dann genau diese Kalenderstreuung, also dass du nicht 9-9-9-9 hast, wie bei den Damen, sondern dass das am Ende des Zünglein an der Waage sein kann, okay, aber wir bewegen uns da in eine sehr, sehr gute Richtung und werden bei den Damen natürlich dann auch sehen, wie sich sowas bewährt. Und deswegen wir loben die FIS hier relativ selten. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ja, guter, richtiger Schritt.
Mhm. Ja,
und du, Lukas, du hast natürlich die absoluten Highlights im Kalender unterschlagen. Ein Parallelrennen in Lech-Zürs. Ja, ein Team-Event zum Saisonabschluss.
Also, genau.
Das braucht es dann auch unbedingt. Alpine Kombination komplett draußen, wird aber bei den Olympischen Spielen in Peking gefahren. Gut, jetzt so schnell ist das Lob auch ein bisschen wieder dahin. Es sind Dinge, die ich nicht ganz verstehen kann. Bin ich nicht der Einzige? Habe ich am Medientag auch mit den Athletinnen und Athleten aus Deutschland drüber gesprochen. Machen wir an einer anderen Stelle. Lech-Zürs ist ja wir nehmen jetzt am Dienstag, den 19.10. auf, ist er dann in knapp 3 Wochen. Da wird es auch noch eine kleine Vorschau geben. Da können wir das, glaube ich, nochmal genauer thematisieren.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist nur aufgefallen, der ÖSV, der hat das schon auch ein bisschen dann kritisiert. Da gibt es zum Beispiel dieses ÖSV-Skimagazin, das der Verband ausgibt. Da ist dann schon nochmal ein klarer Kommentar sozusagen dabei von Toni Giger, dem Sportdirektor, der das nicht ganz versteht, warum die FIS das jetzt eigentlich wieder einen Schritt zurück macht und diese Parallelrennen so stiefmütterlich behandelt. Natürlich auch irgendwie, wer der ÖSV daran interessiert, dass dieses Rennen in Lech-Zürs irgendwie so ein Auftakt auch noch ist für eine Saison, wo es dann ein paar dieser Rennen gibt. Die sind natürlich da dahinter, haben extra diesen Hang errichtet, muss man ja wirklich sagen, extra dafür, dass sie dann auch dort einen Weltcup-Hang potenziell haben. in diesem Luxusort in Lech und Zürs. Und jetzt sind sie da die Einzigen, die dieses Rennen einmal austragen. Naja, wir werden das beobachten. Gut, kommen wir wirklich jetzt zu den Protagonisten. Tobias, du hast jetzt schon auch mit dem Johannes über diesen Medientag gesprochen vom DSV. Was ist dir da aufgefallen besonders? Wie ist so die Lage im DSV-Team?
Ach, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Jetzt mal mit der Causa Dresen so ein bisschen davon abgesehen, ja, es freuen sich alle, sind da guter Dinge, kommen natürlich mit viel Rückenwind, das die WM in Cortina natürlich mitgegeben hat. Geht man dann in so einen Winter, in dem auch dieses Highlight ansteht? Und ja, klar gibt es natürlich Unterschiede, was Herren angeht, was Damen angeht, vor allen Dingen, was dann die Man- und Women-Power angeht. Aber nichtsdestotrotz hat das alles ein sehr guten, positiven Eindruck hinterlassen. Und ja, werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, was die Saison angeht. Und es sind so, bis auf Thomas Dresen jetzt, die Protagonisten eigentlich gesund, eigentlich recht gut durch den Sommer gekommen. Und wir werden nachher noch zum Beispiel über die Schweizer Damen sprechen. Die hat es ja ordentlich erwischt jetzt in den letzten Wochen. Und davon ist der DSV mit dieser relativ kleinen Mannschaft doch verschont geblieben. Klar, jetzt über eine Speed-Saison, die dann erst Ende November beginnt, oder auch über Slalom zum Beispiel zu sprechen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das werden wir explizit auch noch tun. Deswegen, Lukas, würde ich gerne jetzt gezielt auf den Riesenslalom in Sölden auch eingehen. Und da kurz die Situation schildern, wie sie ist. Also, es ist Dienstag. Ich weiß noch nicht genau, wer an den Start gehen wird. Bei den Herren ist es so, dass der DSV 3 Startplätze hat und dass 2 Startplätze davon eigentlich fix sind, wenn jetzt nichts mehr passiert. Also Stefan Luiz und der Schmied Alex, die ja im letzten Jahr auch schon in der erweiterten Weltspitze mit dabei waren und sehr oft leider nur in einem Durchgang gezeigt haben, was sie eigentlich können, dass sie da nämlich tatsächlich das Potenzial für Platz 8 und aufwärts auch tatsächlich auf die Pisten zu hauen. Wenn die im Endeffekt diese Konstanz finden, kann es da auch noch ein Stückchen höher gehen als jenseits der 15, wo sie im Riesenslalom-Wettbewerb gelandet sind. Wieso nenne ich Zahlen 8 und 15? Es beginnt, Lukas, nämlich die interne DSV-Olympianorm.
Ah ja.
Ja. Und die ist im DSV so gestaltet, dass du ein Ergebnis unter den besten 8 fahren musst, dann bist du intern qualifiziert für Olympia, oder 2 Ergebnisse unter den Top 15. Und das fährt jetzt in jedem Rennen bei jedem Athleten im Hinterkopf so ein bisschen mit. So, kommen wir vielleicht, also der dritte Startplatz ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wer den für den Deutschen Skiverband dann belegen wird in Sölden.
Das du bist aber, das nicht.
Ich bin's nicht, okay. Lukas. Ja, ich habe schon eine Wildcard für Olympia.
Okay, passt.
Ja. Und deswegen, ja, will ich mich ein bisschen auf Stefan Luiz und auf den Schmied Alex konzentrieren. Fangen wir mit dem Alex vielleicht an. Er hat so ein bisschen jetzt die Erwartungen auch gebremst. Er hatte Probleme mit der Patellaszene in der Vorbereitung, nichts Gravierendes. Also er wird an den Start gehen können, aller Voraussicht nach, sagt aber selber, er wird Sölden dafür nutzen, Wettkampfhärte aufzubauen und sich diesen 100%, die er sich erhofft, dann tatsächlich auch anzunähern. So, und über den Stefan muss ich selbst nicht so viel sagen, weil ich hatte auch die Gelegenheit, mit ihm 1:1 zu sprechen. Und ja, Stefan, es ist sehr viel passiert. Er hat geheiratet, hat Nachwuchs bekommen im Sommer. Ein Skiwechsel hat stattgefunden. Er ist gut durchgekommen. Aber lass mal ihn selbst zu Wort kommen. Und er ordnet im Endeffekt diesen Weltcup in Sölden auch meiner Meinung nach sehr gut an und spricht ein bisschen über das, was die Saison so bringen wird.
Wie geht's dir, Stefan?
Gut.
Gut.
Gut, ja.
Sehr viel passiert im Sommer. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Vor allem. Aber wir sind ja zum Sportlichen hier. Ja. Mich interessiert erstmal der Wechsel.
Mhm.
Ein Rebel bist du jetzt.
Ja.
Wie fühlt es sich an? Wie läuft denn so eine Umstellung?
Nee, also ich habe mich von Anfang an eigentlich gleich mal relativ wohl gefühlt. Man weiß ja, dass die Hedge auch funktionieren. Wechsel ist dann irgendwann nach der Saison, habe ich mich einfach dafür entschieden, dass ich den Schritt gehe und habe mich aber gleich von Anfang an ziemlich wohl gefühlt in dem Team. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt zu einer Marke gegangen ist, wo man gewusst hat, dass die Ski einfach funktionieren. Und das war das Wichtigste für mich und deswegen habe ich mich auf den Schritt eingelassen und habe mich extrem darauf gefreut und fühle mich nach wie vor sehr wohl und bin auch sehr zufrieden.
Das geht gut. Ansonsten Sommertraining, Gesundheit, bist du gut durchgekommen soweit?
Ja, also ich bin Ende von der letzten Saison ein bisschen mit Rückenschmerzen rausgegangen und da haben wir einfach versucht, den Sommer zu nutzen, um da einfach einen Weg zu finden, das in den Griff zum kriegen und habe ganz gute Lösungen gefunden und fühle mich körperlich gut und hat auf Ski auch immer sehr gut funktioniert und haben sehr gute Vorbereitungen gehabt, obwohl wir nicht nach Übersee konnten dieses Jahr, haben aber, denke ich, in der Schweiz und jetzt auch in Österreich sehr gute Trainingsbedingungen vorgefunden und ja, haben sehr gute Trainings schon absolviert.
Ja, gut, Österreich ist das Stichwort.
Die Uhr tickt, ja.
Wie groß ist die Vorfreude? Kommt es zu früh? Wie stehst du denn zu dem Rennen in Sölden? Gab es ja jüngst Diskussionen, du wirst es mitbekommen haben.
Ja, mit Sölden ist jedes Jahr sehr früh. Für mich, also meine persönliche Meinung ist, denke ich schon, dass alles ein bisschen früh kommt mit Sölden. Also jetzt nicht nur vom Rennkalender, sondern auch, wenn man jetzt die letzten Jahre auch immer vom Schnee her angeschaut hat, es dauert halt immer ein bisschen, bis der erste Schnee kommt und es ist immer ein bisschen eine Lotterie, ob jetzt Sölden funktioniert oder nicht vom Schnee, aber ich muss sagen, dieses Jahr schaut sehr, sehr gut aus. Also Sölden hat sehr viel Schnee und im Rennwochenende steht jetzt auch nichts mehr im Weg, also von dem her passt es ganz gut. Für uns Athleten ist natürlich immer sehr früh, aber es ist die letzten Jahre schon immer so und man muss sich darauf einstellen und einfach mit Selbstvertrauen an den Start gehen und dann ist es ein sehr cooles Event am Anfang vom Jahr.
Und man hätte ja dann noch Zeit nachzujustieren.
Eben, absolut. Natürlich ist es schön, wenn man in Sölden dann mit einem guten Ergebnis startet. Und ja, es ist jedes Jahr das Gleiche, auch wenn es dann mal in die Hose gehen soll, weil noch irgendwas nicht so passt, dann hat man auf jeden Fall noch Zeit, da an Schräubchen zu drehen und da auf jeden Fall noch Schritte zu machen.
Okay, es geht dann weiter nach Lech-Zürs. Wer dich im Parallelrennen sieht, es macht uns Spaß, dich zu sehen. Dir scheint es auch Spaß zu machen. Ist jetzt das Einzige im Kalender. Ja. Ist eigentlich schade, oder? Dass diese Schraube scheinbar wieder leicht zurückgedreht wird. Wie beurteilst du es denn?
Ich persönlich mag den Parallel-Event. Ich war immer recht erfolgreich bei diesem Format, beziehungsweise das deutsche Team ist recht erfolgreich bei diesem Format und ich fahre es gern, aber es muss halt auch alles zusammenpassen. Also ich finde, dass Lech und Alta Badia sind einfach Events, wo da alles passt. Da passt der Hang, da passt die Kurssetzung, aber es hat einfach auch schon sehr viele Rennen gegeben, wo einfach viele Dinge nicht gestimmt haben, weil es einfach sehr unfaire Rennen waren und dann bin ich natürlich auch nicht großer Fan von diesem Format. Deswegen, es muss schon sehr viel zusammenpassen, dass ein Parallel-Event auch so funktioniert, dass alles fair zugeht. Ganz fair wird es nie zugehen, aber man muss schon einfach alles dafür tun und da ist Lech und Alta Badia prädestiniert für solche Events, weil einfach der Hang sehr viel hergibt für dieses Format und ja, mal schauen, wo die Reise in Zukunft hingeht.
Jetzt sprechen wir natürlich über Saisonziele. Es war bei dir jetzt ein bisschen der Trend, dass du am Anfang ein bisschen schwerer reingekommen bist, aber hinten raus dann auch die Ergebnisse gepasst haben. Hat eine Aufarbeitung stattgefunden, woran sowas liegt? Und B, mit welchen Zielen gehst du denn dann jetzt in die Saison?
Ich muss wirklich sagen, die letzten zwei Jahre waren sehr schwer für mich. Speziell nach dieser einen Geschichte, wo wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen wollen. Aber da habe ich mir einfach ein bisschen schwer getan, wieder so mein altes Skifahren abzurufen beim Rennen und konnte es jetzt am Ende von der Saison immer ganz gut nochmal abrufen. Und das habe ich nur im Hinterkopf und werde einfach versuchen, da weiter dran zu arbeiten, dass ich einfach wieder dahin komme, wo ich auch mal war. Und das ist nicht viel, ich kann schnell Skifahren, aber das dann im Rennen abzurufen, das ist dann immer die andere Sache. Aber wir haben hart dran gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass ich da auch wieder Schritte nach vorne machen kann.
Ist Olympia schon im Hinterkopf oder sogar im Vorderkopf?
Im Vorderkopf auf jeden Fall nicht. Also das sind sehr viele Rennen, wo einfach wichtiger sind wie die Olympischen Spiele jetzt. Man muss sich auch erstmal qualifizieren für die Olympischen Spiele, aber klar, für einen Sportler ist Olympiade immer ein großes Ziel, aber für mich sind auf jeden Fall die Rennen davor wichtig oder genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger jetzt wie erstmal die Olympischen Spiele.
Das war also Stefan Lulz. Mache ich gleich einen Schwenk rüber zu den Damen. Ja, Riesenslalom ist die große, große, große Problemzone im deutschen Skiverband. Also mit Kira Weidle, die im Speedbereich doch im Endeffekt alles abfängt. Und nur Lena Dürr, was ein bisschen auch untergegangen ist, hervorragende Slalom-Saison gefahren ist. Die sechste wurde in dieser Disziplinwertung. Haben wir im Endeffekt 3 von 4 Kerndisziplinen gut besetzt, wenn Weidle und Dürr gesund bleiben. Also sehr fragiles Gebilde, reden wir dann explizit nochmal drüber. Kommen wir zum Riesenslalom. Boah, ich glaube, die beste war die Andrea Filser letzte Saison jenseits der 40, was die Riesenslalom-Wertung angeht. Das ist schon echt ein Kernproblem bei den Damen im Deutschen Skiverband. Lena Dürr hat schon angekündigt, nein, sie wird in Sölden nicht fahren und der Riesenslalom spielt in ihrer Planung tatsächlich für diese Saison auch keine große Rolle. So, wie schaut es dann aus? Mei, es drückt sich dann natürlich auch in den Startplätzen aus. Wir reden hier von 2 Startplätzen, die Damen im Deutschen Skiverband haben. Das ist im Vergleich, wir kommen nachher auf Österreich, auf die Schweiz zu sprechen, absurd wenig. Aber Logo ist natürlich dem geschuldet, was seit dem Rücktritt von Vicky Remsburg in der Disziplin oder auch schon zu Zeiten von Vicky, ja, da im Endeffekt auch im Unterbau passiert ist. Wie schaut es da aus? Also Dienstag wissen wir noch nicht, wer an den Start gehen wird. 4 Damen sind in Sölden mit dabei und die fahren intern im Endeffekt aus, welche 2 dann letztlich an den Start gehen werden. Mit dabei sind Marlene Schmotz, Andrea Filser, Jessica Hilsinger und Lisa Marie Leupitzberger. So, ja, ich würde mich freuen, wenn Marlene Schmotz nach ihren vielen Verletzungen zurückkommt. Sie hatte schon angedeutet, was sie eigentlich kann, wurde dann immer wieder zurückgeworfen. Das wäre vielleicht gerade eine Personalie, die uns im Riesenslalom zumindest wieder in Regionen befördern würde, wo es dann Punkte gibt. Oder dass wir auch 2 Durchgänge sehen. Da verspreche ich mir relativ viel davon. Andrea Filser, ja, sie hat auch auf Medientag einen guten Eindruck gemacht, auch war sehr optimistisch, sehr gut gelaunt mit ihrer Medaille, die sie im Team-Event in Cortina auch geholt hat. Hat sie selber auch gesagt, so hey, cool, gib mir einen Push und hat mich auf jeden Fall weitergebracht, auch was das Selbstverständnis angeht. Und das sind jetzt mal so 2 Namen. Klar, ich gönne den anderen natürlich auch, dass sie erfolgreich sind. Und wenn sie besser sind, sollen sie fahren. Aber wenn ich so sagen würde, hey, wenn was aufgehen sollte, dann wären es schon die beiden, die ich da gerne sehen würde, aufgrund der grundlegenden Voraussetzungen. Wie sind denn, Lukas, die Voraussetzungen im österreichischen Skiverband? Ihr habt ein paar mehr Startplätze, glaube ich, insgesamt.
Ja, genau so ist es. Also da sind wir ja knapp dran am zweistelligen Bereich oder im zweistelligen Bereich. Ich möchte beginnen mit einem Mann, der sehr gehypt wird aus meiner Sicht derzeit. Das ist der Marco Schwarz. Natürlich zu Recht, der hat die Slalomkugel gewonnen, hat eine Medaille im Riesenslalom gewonnen bei der WM in Cortina. Und er galt schon in der Vergangenheit so ein bisschen als der am ehesten der Kandidat ist für den Gesamtweltcup auch, weil er eben auch einfach der kompletteste Techniker irgendwie ist, sehr konstant, irgendwie so das heißeste Eisen für diese große Kristallkugel. Naja, und diese Rolle hat er ja nur noch befeuert und das durch ein einziges Rennen, nämlich durch diese Kombination bei der WM, wo er diesen Super-G hervorragend gefahren ist. Und da ist irgendwie so auch rausgekommen, okay, der könnte ja auch wirklich Super-G fahren, richtig gut. Und das hat er jetzt tatsächlich auch ein bisschen angekündigt, dass er da doch mehr Super-Gs fahren will im Weltcup. Mal schauen, wie viele es dann wirklich sind. Könnte mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel einer ist, der wirklich nach Beaver Creek fährt und dort 2 Super-Gs mitnimmt. Mal schauen. Jetzt ist dann die große Frage, die sich bei ihm stellt vor dieser Saison, hat er dann wirklich das Potenzial, in 2,5 Disziplinen zu fahren? Also die halbe Disziplin, nämlich noch diesen Super-G dazu. Und ob er da im Riesenslalom auch doch ein bisschen öfter in Richtung Podest fahren kann. Dass er im Slalom gut ist, wissen wir. Der Slalom ist auch so eng, da sind so viele Top-Athleten dabei, da haben wir so viele verschiedene Saisonsieger gesehen. ich denke mal, dass ihm da so viele auch Punkte dann wegnehmen werden. Ich bin gespannt, aber das irgendwie so meine persönliche Kopfrechnung jetzt, das ist so irgendwie die große Frage vor dieser Saison. Marco Schwarz selber, ein sehr ruhiger, aufgeräumter Typ, drückt vielleicht ein bisschen auf die Bremse, den bringt nicht so schnell irgendwas aus der Fassung, hat sich auch jetzt sehr ruhig gegeben. Ich war bei einem Medientermin in Wien. Ja, schauen wir mal, dann wissen wir es mehr. So ist immer so die Standard-Herangehensweise von ihm zu dieser Saison. Also der lässt sich da sehr wenig auch entlocken, außer dass er eben vielleicht hin und wieder Super-G fahren wird. Ja, und dann, also der ist natürlich in Sölden am Start und dann konzentriere ich mich jetzt auch auf dieses Team, das in Sölden startet. Stefan Brennsteiner zum Beispiel am Schluss der vergangenen Saison wirklich immer besser in Fahrt gekommen, aufs Podest gefahren, irrsinnig emotionale Auftritte dann auch im Fernsehen, die Freude war riesengroß. Was ich gar nicht mitbekommen habe bei ihm, der hat dazwischen einmal jetzt ein Physiotherapiestudium begonnen, weil er irgendwie sich dann schon überlegt hat, naja, das mit dem Skifahren, das läuft nicht so gut, wie er sich das vorstellt. Und er muss irgendwie sich Alternative überlegen und hat das anscheinend parallel schon begonnen gehabt. Und so offen, wie er das jetzt auch zugegeben hat, habe ich das noch nicht gehört. Und vielleicht hat das dann auch irgendwie ihn beruhigt, dann während den Rennen, dass er eben in der Hinterhand eine andere Option hätte. Also ich bin gespannt, ob er da diese Form von der vergangenen Saison dann mitnehmen kann. Dann natürlich ein großer Name, Manuel Feller, steht auch am Start in Sölden. Der hat für mich, was ich jetzt so mitbekommen und gehört habe, gar nicht so zuversichtlich gewirkt. Ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Grundsätzlich letztes Jahr dann Rennen gewonnen, auch da sehr emotional gewesen. Auf einmal war er im roten Trikot im Slalom-Weltcup. Da geht es auch darum, dass er dann vielleicht auch in der zweiten Disziplin im Riesenslalom nicht immer dann der beste Österreicher auf Platz 15 wird, sondern vielleicht dann auch in die Top 10 reinfahrt. Sehr regelmäßig, bin gespannt, ob er sich da verbessern kann, ob er da den nächsten Schritt machen kann. Ja, und dann, wer steht da noch am Start? Roland Leitinger zum Beispiel steht am Start in Sölden. Matthias Mayer fährt, ja, da erinnern wir uns, irrsinnige Podestserie letztes Jahr gehabt in Speed-Disziplinen, also sehr konstant dort. Und ich sage es ja nur, also wenn der das wiederholen kann und dann vielleicht im Riesenslalom ein bisschen besser punktet, ja, dann muss er natürlich schon noch einen deutlichen Schritt machen. Aber wir haben es auch gesehen bei Kilde zum Beispiel, ja, der in der Vergangenheit auch über die Speedrennen gekommen ist und dann im Riesenslalom fett gepunktet hat. Also ich will es nur sagen, ich will es nur gesagt haben, falls man da dann falls er eine Rolle spielt im Gesamtweltcup. Interessanterweise fährt Vincent Kriechmeier nicht, da hat man jetzt gar nicht so wirklich gehört, warum eigentlich. Der hat sich das angeschaut, hat den Sölden trainiert und hat sich dann eben gesagt, dass es wenig Sinn macht, ohne allzu viel eine Begründung abzuliefern. Frisch gekürter Sportler des Jahres in Österreich. Ich war bei dieser Gala, bei dieser Verleihung dort dabei und ist ein schöner Moment für mich persönlich, muss ich sagen, weil dort Hermann Mayer für sein Lebenswerk geehrt wurde. Es wurde gekrönt zum goldensten Moment in der Sportgeschichte Österreichs, diese Geschichte in Nagano, sein Sturz und dann 3 Tage später die Goldmedaille und dann ist er Doppel-Olympiasieger dort geworden.
Hast du deinen Schulranzen unterschreiben lassen, Lukas?
leider nein, ich habe ihn nicht dabei gehabt. Die Schultasche ist daheim geblieben. Ich war selber überrascht, dass er dort war. Aber schon irgendwie, der macht das ziemlich gut, dann hat immer einen Scherz auf den Lippen, muss man schon sagen. Er hatte dann auch Tränen in den Augen. Er war gerührt. Die ganze Halle ist gestanden. Standing Ovations. Das war ein sehr cooler Moment für ihn. Und wie er dann auch damit umgegangen ist, scherzt ein bisschen über sich selber, dass er generell immer schnell Tränen in den Augen hat und so. Also es war echt ein cooler und charismatischer Auftritt von Hermann Mayer. Aber das, muss man sagen, ist in der Vergangenheit und wir wollen ein bisschen über die Gegenwart und über die Zukunft reden. Ich habe vorhin gesagt, dass Marco Schwarz gehypt wird bei den Männern. Bei den Frauen ist das ein bisschen natürlich diese Erwartungshaltung bei Katharina Lienzberger vorhanden. Sie ist ja eine, die nicht unbedingt davon profitiert, dass jetzt vor allem bei den Frauen wirklich 9 Rennen pro Disziplin gefahren werden. Sie muss ja dann auch ein bisschen daran arbeiten. Sie hat zwar schon mal auch nach der WM dann erwähnt, dass sie vielleicht auch den Super-G in Zukunft dazu nehmen müsste, aber das würde eigentlich noch zu früh kommen. Sie muss irgendwie schauen, dass sie Slalom und Riesenslalom wirklich, dass sie im Slalom, Riesenslalom auch so stark wird wie im Slalom eigentlich. Ja? Da ist sie ja wirklich, also diese WM-Fahrt im Slalom habe ich noch im Kopf, wie sie da das Feld dominiert hat, ist schon sensationell gewesen eigentlich. Bin sehr gespannt, wie sie da in diesem Jahr danach jetzt geht. Kann mir natürlich gut vorstellen, dass das im Slalom nach wie vor sehr gut funktionieren wird. Und ich bin generell sehr gespannt auf ihre Saison. Und dann in Sölden, wer steht dann noch am Start? Ja, grundsätzlich ganz gute Namen. Stefanie Brunner, Katharina Truppe, eine Ramona Siebenhofer oder eine Franziska Kritsch, die ich irgendwie fast noch am aufregendsten und spektakulärsten finde. Die redet auch immer sehr frei, irgendwie kommt mir vor. Und bin gespannt, wenn die mal eine Saison ohne Verletzungen hinlegt, was dann bei ihr möglich wird. Und ich hoffe, das sehen wir in diesem Jahr. Bin gespannt, ob sie da einen Schritt nach vorne machen kann. Und ich beende da sozusagen diesen Blick auf das ÖSV-Team mit einem Blick auf eine Speedfahrerin, die gar nichts mit Sölden zu tun hat, aber Niki Schmidhofer ist zurück auf der Piste. Sie trainiert wieder, sie fährt wieder ein paar Schwünge. Das Ganze viel schneller als erwartet. Wir haben ja noch diesen unglaublichen Crash von ihr im Kopf, wo sie plötzlich hinter der Leitplanke gelandet ist. Die hat ordentlich geschuftet an ihrem Comeback, ist dann noch mehrmals operiert worden. Die ist natürlich jetzt irrsinnig erleichtert und hat auch ein bisschen zugegeben, dass sie sich eigentlich unsicher war, ob das überhaupt wieder gehen wird. Natürlich zweifelt man dann dran, ob das überhaupt wieder möglich ist, dass sie wieder zumindest Skifahren gehen kann, schmerzfrei und in Ruhe mal frei fahren kann. Und jetzt natürlich die Frage für diesen Winter, schafft sie es auch wieder, Rennen zu fahren. Es wäre eine Wahnsinnsgeschichte, glaube ich, mit nach diesem Sturz zurückzukommen. Und wie gut wird es ihr dabei gehen, das werden wir beobachten. Ich glaube, man kann, Tobias, mit Recht behaupten, dass auf der Speed-Seite bei den Frauen die Konkurrenz sicher auch aus der Schweiz kommen wird.
Ja.
Du hast schon ein bisschen den Blick auf die Schweizerinnen geworfen.
Ja, klar, die Schweizerin muss man da gerade in Person von Lara Gutberami, da hieß es, also Sophia Gotscher hat sie im Training gesehen und hat gesagt, puh, die Lara ist irrsinnig schnell unterwegs. Und wer Lara Gutberami in der letzten Saison gesehen hat, wie befreit sie aufgefahren ist, also das ist ein Name, den wir uns definitiv merken müssen. Nicht nur in dem Bereich, was die Speed-Disziplinen angeht, auch was den Riesenslalom angeht. Ja. Und da sind wir dann im Endeffekt auch schon in Sölden. Und ich gebe mal ein kurzes Roundup, weil ich habe es vorhin angedeutet, bei den Schweizerinnen hat es schon auch die prominenteren Namen jetzt tatsächlich erwischt. Also fangen wir an mit Wendy Holdener. Die ist im Trockentraining, ich glaube, es war ein Training auf dem Schwebebalken gestürzt, hat Knochenbrüche in beiden Händen, die Arme, und wird in Sölden nicht dabei sein. Ist jetzt aber nicht so dramatisch, dass das sie die ganze Saison kosten wird, sondern sie schielt schon Richtung Levi, wenn dann die ersten Slaloms gefahren werden. Aber Sölden findet ohne Wendy Holdener statt. Dann die nächste Patientin, Michelle Gesin. Da ist im Sommer rausgekommen, dass sie das pfeifersche Drüsenfieber hat. Sie ist vor kurzem jetzt auf Schnee zurückgekehrt und ist tatsächlich sogar eine Option für Sölden. Sie ist nominiert, der Start ist aber tatsächlich noch nicht jetzt final bestätigt. Und wenn sie an den Start geht, ich denke, ihr fehlen dann natürlich durch diese Erkrankung so viele Trainings- und Rennkilometer, dass wir nicht mit einer Michelle Gesin in Normalform rechnen können, die dann natürlich auch um das Podest in Sölden hätte mitfahren können. So, weiter geht's durchs Lazarett. Corinne Sutter mit einem Trainingssturz, schwere Prellungen an beiden Skibeinen, Abschürfungen im Gesicht. Auch sie wird in Sölden nicht an den Start gehen, will aber im Trainingslager, das im Vorfeld dann der Rennen in Nordamerika stattfindet. Das Trainingslager wäre in Kanada. Da will sie dann wieder mit dabei sein und sich natürlich auch auf ihre Kernkompetenz, was die Speed-Disziplinen ja immer noch sind, dann auch im Endeffekt konzentrieren. Also, wenn wir über Konkurrenz im Speed-Bereich sprechen, dann gezielt auch über die Namen natürlich Corinne Suter und Lara Gut-Behrami. Ja, Aline Dagneau, Melanie Meillard, die ja so stark gebeutelt wurden von schweren Knieverletzungen, die sind jetzt wieder zurück und wollen tatsächlich angreifen und das Ganze nochmal versuchen. Ihnen ist nur das Beste zu wünschen, dass die Karrieren jetzt endlich losgehen können, weil sie wahnsinnig viel versprochen haben, in sehr jungen Jahren sehr stark zurückgeworfen wurden. Und da kann man aus Schweizer Sicht dann tatsächlich doch hoffen, dass es was wird. Die Melanie Meillard, die ist jetzt im Training auch nochmal gestürzt. Sie kann trotzdem in Sölden an den Start gehen. Und dann würde ich doch das Aufgebot mal durchgehen, das Swiss Ski bei den Damen nach Sölden schickt. Und ja, zwei Startplätze für den DSV. Hier kommen wir mit einer ganz anderen Anzahl daher. Und zwar, ja, Michelle Gesin, wie gesagt, da steht noch ein Fragezeichen dahinter, auch hinter Andrea Ellenberger, die auch zurück ist. Auch da ist noch nicht klar, ob sie in Sölden starten wird. So, Lara Gut-Behrami wird in Sölden ja wahrscheinlich als die Schweizerin an den Start gehen, die da auch die ja, besten Perspektiven und Aussichten hat, wenn wir mal die vergangene Saison so ein bisschen auch als Grundlage sehen. Dann Simone Wild, die hat sich qualifiziert über den Europacup. Die hat da auch ein Startrecht jetzt in Sölden sich erarbeitet. Dann Melanie Meillard, Andrea Ellenberger, wie gesagt, das Fragezeichen. Camille Rast, Vanessa Kasper, Vivian Harry, Jasmina Sutter und Priska Nufer. Das ist schon eine große Anzahl an Athletinnen, die da mitfahren werden. Ich glaube tatsächlich, dass es, wenn dann in Richtung Lara Gut-Behrami ausschlägt, wenn wir über die Top-Platzierungen sprechen. Und gut, die anderen, wie gesagt, können sich jetzt dann erholen. Ist vielleicht dann auch der Vorteil, dass Sölden so früh kommt, wenn jetzt schon der wirkliche Saisonstart wäre und wir in einer Woche schon den Slalom in Levi hätten oder eine Abfahrt in Lake Louise zum Beispiel, ja, wäre das natürlich ein herber Rückschlag. Aber so haben jetzt im Endeffekt die Patientinnen noch Zeit, sich zu erholen und dann zum reellen Saisonstart Ende November auch topfit zu sein. Wie schaut es denn bei den Burschen aus? Ich glaube, da sieht es ein bisschen besser aus, oder?
Ja, angeführt natürlich dieses Team von Marco Odermatt und Loic Meyer. Ja, also nicht schlecht, der zweite und der vierte im Gesamtweltcup aus der vergangenen Saison. Ziemlich cool. Es gibt über beide eine neue Doku-Serie, eine Miniserie, wo sie die gesamte letzte Saison begleitet wurden von einem Filmteam. Dazu wird es auch in diesem Podcast bald noch ein bisschen mehr geben. Das besprechen wir ein bisschen genauer. Aber sei schon mal darauf hingewiesen, das ist, glaube ich, eine ziemlich einmalige Chance, so hinter die Kulissen zu blicken. Sehr cool. Von Marco Odermatt habe ich folgendes Zitat aufgeschnappt. Ja. Ich habe auch gar, also sinngemäß, ich habe auch gar keine Schmerzen derzeit im Training. Nur im Juli hat es einmal im mehrfach operierten Knie gezwickt. Also da sieht man schon, wie krank eigentlich dieser Sport ist oder wie sehr die sich am Limit bewegen, wenn sie sagen, na, mir geht's gut und ich habe sogar gar keine Schmerzen. Ja, also das ist anscheinend nicht der Normalzustand bei vielen Läufern und Läuferinnen, auch nicht bei so einem Jungen wie Marco Odermatt. Für mich ein generell heißer Kandidat für dieses Jahr. Ich glaube, dem ist sehr viel zuzutrauen. Ja, und da Loic Meillard, wie gesagt, Vierter im Gesamtweltcup geworden. Dem haben überhaupt nur 9 Punkte auch gefehlt auf Platz 3. Der hatte ja diese Serie an Top-Ergebnissen, das kann ich mich auch noch erinnern. Am Ende der Saison haben wir uns das dann nochmal genauer angeschaut. Auch wenn er bisher nur ein einziges Rennen gewonnen hat, das Parallelrennen, dieses eine, wo er dann auch diese Kugel bekommen hat. Also der hat auch schon Kristallkugel gewonnen. Da muss halt jetzt auch noch sozusagen der nächste Schritt kommen. Wenn der da auch noch mal besser werden will, Wahnsinn eigentlich, dass man Vierter wird dann im Gesamtweltcup, auch wie konstant der da gefahren wird, ist in der Vergangenheit und ja, sicher auch einer der besten Schwünge, vor allem im Riesenslalom, zählt er für mich auch zur Topspitze. Was mir dann noch aufgefallen ist im Schweizer Team, beim Aufgebot, der Daniel Jühl fährt auch in Sölden. Das wird sein dritter Riesenslalom im Weltcup sein. Und da werden wir genau drauf schauen, ob der mit 28 Jahren dann eine zweite Disziplin sich hier zurechtlegt. Natürlich bis jetzt immer im Slalom unterwegs gewesen. und ein Spezialist gewesen. Also der startet auch in Sölden, ist ja kein einfacher Hang und den nimmt er da in Angriff. Ja, und dann leider auch noch eine Verletzungsmeldung, die ich noch erwähnen will. Samuel Bissig hat sich das Kreuzband gerissen im Juli, auch natürlich sehr bitter. Also die Schweizer, die hat es da schon ein bisschen ordentlicher erwischt. Einen letzten Punkt habe ich auf meinem Schummelzettel. Tobias, das wird dich freuen. Ich lasse das einfach unkommentiert und lasse diesen Fakt hier stehen. Peter Schröcksnadl ist jetzt Mitglied im Ramon Zennhäusern Fanclub. Ja, du musst auch nichts anstellen mit dieser neuen Information, lieber Tobias. Ich wollte es nur gesagt haben, also vom Ramon Zennhäusern dürfen wir, glaube ich, viel erwarten heuer. Peter Schröcksnadl ist jetzt Teil des Fanclubs.
Ja, und ich als Vorsitzender des Peter Schröcksnadl-Fanclubs habe das natürlich schon mitbekommen, Lukas. Also da muss schon früher aufstehen, wenn du mir über Schröcksi solche News im Endeffekt hier mitteilen willst.
Du hast es schon wieder gewusst. Sehr gut. Sehr ja, gut, deswegen ich bist bin du ja, auch hier. Ja.
Und dann auch sofort in den Ramon Zennhäusern-Fanclub eingetreten.
Ja. Sehr gut. Gut, schauen wir jetzt noch, also so ein bisschen. Jetzt kommen wir zur Sache und schauen uns dieses Rennen um den Gesamtweltcup an. Fangen wir vielleicht bei den Frauen an, Tobias. Wir haben jetzt noch gar nicht geredet über große Namen wie Schifrin, Vlhova und so weiter.
Ja, und damit hast du natürlich auch schon zwei Namen angesprochen, die wir gezielt damit reinpacken müssen. Ich habe jetzt mich, das mache ich jede Saison, so an einen Favoriten-Check. In diesem Fall Favoritinnen-Check auf den Gesamtweltcup gewagt und habe, das nehme ich immer so ein bisschen als Ansatz, fünf Namen mit reingenommen. Allerdings in meiner Prognose, die ich dann zu jeder Athletin schreibe, hat sich es doch auf drei im Endeffekt konzentriert. Fangen wir an mit der Siegerin im letzten Jahr, mit Petra Vlhova. Ja, sie hat natürlich den großen Traum endlich realisieren können, diese große Kristallkugel auch zu gewinnen und ist natürlich ein Faktor, was dieses Jahr und den Gesamtweltcup angeht. Petra ist eine Allrounderin, das wissen wir. Bei ihr stellt sich dann natürlich jetzt die Frage, wenn man sich die Ergebnisse im Detail anschaut, schlägt das Pendel doch klar in Richtung technischer Disziplinen aus. Ja? Und dadurch, dass wir diesen Kalender haben mit 9-mal Abfahrt, 9-mal Super-G, 9 Riesenslaloms, 9 Slaloms, ist das ein Faktor, der ihr meiner Meinung nach eher nicht zugutekommt im Vergleich zu den zwei Hauptkonkurrentinnen, die ich da sehe. Weil sie natürlich auch davon profitiert hat, dass sie im Slalom überdurchschnittlich viele Punkte geholt hat, die beispielsweise eine Lara Gutberami, über die ich gleich spreche, nicht geholt hat. So, dieser Kalenderausgleich könnte eher gegen Vlhova sprechen. Frage ist natürlich auch, worauf legt sie denn jetzt Akzente? Der Gesamtweltcup ist gewonnen, es stehen Olympische Spiele an und damit auch für Petra Vlhova die Chance, Olympiasiegerin zu werden. So, und diese Chance kommt nicht oft und sie ist im besten Alter mit 26. Sie ist in der Form ihres Lebens, mehr oder weniger. Ob man da nicht vielleicht Abstriche macht und sagt, hey, Petra, du hast jetzt den Gesamtweltcup geholt, jetzt voller Fokus auf Olympia, kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Dann natürlich, es war relativ früh nach Saisonende, ja, dieses eher unrühmliche Aus ihres Trainers. Der Bügeleisen, Livio Magoni. Klar, auch das ist natürlich eine Zäsur. Ja. Sie hat mit Mauro Pini, dem ehemaligen Swiss-Ski-Trainer, da natürlich schon auch eine Hausnummer als Nachfolger verpflichtet, aber auch das kann Auswirkungen haben. Also, wir werden die Petra lange in diesem Kampf um die große Kugel sehen, aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Jahr die große Kugel holen wird. Kommen wir zu Lara Gutberami. Bei ihr ist genau der gegenteilige Effekt der Fall. Der ausgeglichene Kalender spricht eher für sie. Sie ist bärenstark in der Abfahrt, im Super-G eine Klasse für sich, hat sie auch die kleine Kugel geholt. Im Riesenslalom hat sie auch gezeigt, was sie kann. Also, wenn sich die Nummern aufgehen bei ihr und ich sehe die Konkurrenz im Speed-Bereich zum Beispiel nicht so stark wie im technischen Bereich und sie im Speed-Bereich entsprechend die Punkte einholt und Riesenslalom das Niveau hält und sich da im Endeffekt auch mehrere Athletinnen die Punkte ein bisschen gegenseitig wegnehmen, kann es am Ende wirklich ganz nach oben gehen. Aber nur, wenn ein Faktor nicht eintrifft. Und der Faktor, ich schließe mich Johannes an, heißt eben Mikaela Shiffrin. Ausgangssituation ist die, Shiffrin hat sich nach dem Tod ihres Vaters und mit der ganzen Corona-Situation entsprechend auch mal diese Auszeit gegönnt, die sie gebraucht hat. Ja, mit ihrem jungen Alter, diese ganzen Erfolge, die sie eingefahren hat, hat sie im Endeffekt da, ja, glaube ich, diese Auszeit auch mal gebraucht mit all dem, was im Privaten passiert ist. Und Mai, ich bin jetzt weit weg vom Klatschreporter, ja, aber ich glaube, dass auch so eine Geschichte, sie ist mit Alexander Ormuth-Kilde jetzt liiert und man liest ja aus Körpersprache und wie sie sich gibt in sozialen Medien und sowas auch. Sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Das ist ein Sprichwort im Deutschen. Wenn jemand da sehr extrovertiert mit seinen Emotionen umgeht, das tut sie, hat sie immer getan, merkt man auch, wenn es pendelt, dann wieder in die richtige Richtung ausschlägt. So. Und sie scheint privat sehr glücklich zu sein. Sie hat richtig Bock auf die neue Saison. Also sie hat in der Medienrunde auch gesagt, ja, ich will bei Olympia in jeder Disziplin starten und in jeder Disziplin ums Podest mitfahren. Und mich interessiert auch der Gesamtweltcup. Und wenn die Mikaela Shiffrin das so sagt und so kommuniziert, sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, an dem sie auch komplett aufgeräumt ist und sie mega motiviert ist. Und hey, sie ist eine halbe Saison mehr oder weniger gefahren letztes Jahr und war trotzdem ganz vorne mit dabei, wenn es um einen Gesamtweltcup-Sieg geht. Also wenn sie voll fährt, sie hat halt 9 Slaloms, die hat Lara Gutberami nicht. Und sie ist so eine gute Slalomfahrerin, dass sie da so viele Punkte holen wird, da wird es für die Lara Gutberami schwer. Und wenn Shiffrin Bock auf Speed-Disziplinen hat, ist sie da schneller als Vlhová, wird dort deutlich mehr Punkte machen. Ja, und dann ist es keine gewagte Prognose, aber das Rechenzentrum Ruf hat ausgerechnet. Mikaela Shiffrin wird das Ding gewinnen, wird eine, glaube ich, eine knappere Geschichte. Sie hat es ja oft mit 84.000 Punkten Vorsprung geholt. Das wird man nicht sehen dieses Jahr, aber sie wird sich durchsetzen und ja, dahinter wird es eine spannende Geschichte. Michelle Gesine hätte ich auch noch mit dabei gehabt. Ich glaube, ihr fehlen jetzt einfach dann tatsächlich Trainingskilometer und die Konkurrenz ist extrem stark. Ich hatte eine Marta Bassino auch noch mit aufgeführt. Ich bin gespannt, ob sie sich im Speed-Bereich weiterentwickelt. Ihr geht natürlich das Slalom auch total ab. Also perspektivisch, wenn sie das irgendwann mal gewinnen will, muss da mehr kommen. Eine Federica Brignone hat mich ja fast schon enttäuscht letztes Jahr, letzte Saison. Jetzt nicht persönlich, aber was sie an Leistungen gezeigt hat, ja, dass ich glaube, die werden da keine Rolle spielen. Es wird ein Dreikampf, der meiner Meinung nach Richtung Shiffrin ausgeht. Wie schaut es bei den Männern aus? Ich habe unser Tippspiel jetzt schon vorweggenommen, Lukas, aber machen wir erstmal die Herren und am Ende geben wir dann unsere Tipps noch weiter ab.
Sehr gut. Ja, ich beginne beim Besten, was der Skisport im letzten Jahr zu bieten hatte, beim Panther, bei Alexis Pinturault. Der ist der Titelverteidiger natürlich. Er war auch der beste Riesenslalomläufer. Also der könnte in Sölden schon zumindest auf den könnten ein paar Augen gerichtet sein. Ich habe recht wenig gehört, muss ich zugeben, aber ja, was soll auch groß sagen, es geht ihm gut. Der hat ein paar Trainingsfotos geteilt. Der freut sich, dass Courchevel Méribel 2023 die WM austrägt. Da hat er ein bisschen Promotion gemacht und sonst ist er mir nicht so unbedingt aufgefallen. Aber was mir sehr wohl ins Auge gestochen ist, der hat einen geilen Rennanzug, also wirklich jetzt. Ich habe schon länger nicht mehr so einen schönen Skianzug gesehen. Blaue Hosen und auch die Ärmel sind blau, so weiße Brust ist dann und ein rotes Zickzackmuster. Mir taugt das sehr. Wir werden das hoffentlich am Wochenende jetzt dann das erste Mal in Action sehen. Das ist echt das Schönste, den schönsten Anzug, den ich eigentlich seit diesen Käseanzügen von den Schweizern. Ja. Seitdem hat es keinen so schönen Anzug mehr gegeben. Also wenn ihn das nicht beflügelt, weiß ich auch nicht. Nicht
jetzt
schlecht.
Jetzt wissen wir, warum du einen Alpin-Podcast machst und keinen Mode-Podcast.
Sehr gut, ja. Dann hat es einmal einen großen Konkurrenten gegeben, der hieß Henrik Christoffersen. Das war letztes Jahr eher weniger ein Konkurrent, zumindest in der Gesamtwertung. Was mir auffällt, um Gottes Willen, so wie der sich auf Social Media gibt. Das ist so ein bisschen der Philipp Lahm des Skisports. Weiß nicht, ob viele den Philipp Lahm auch folgen. Der postet immer sehr trocken. Es war ein schöner Tag auf der Piste. Ich bin aufgeregt darüber, was die Saison bringen wird. Ja, danke, cool. Wir wissen jetzt nicht viel mehr. Er gibt sich da bisschen steif, würde ich es nennen. Aber vielleicht, da war ja irgendwas mit den Muskeln, oder? Beim Christoffersen, da muss ja irgendwas gewesen sein. Tobias, war da irgendwas mit der Muskelmasse oder so bei Henrik Christoffersen? Was war das noch einmal?
Jetzt gehen wir erstmal auf den anderen Bereich, ja? Sonst heißt es immer, ja, dann schreit der da unten rum und rastet aus und so weiter. Jetzt gibt er sich diplomatisch, dann ist auch wieder nicht recht.
Stimmt, ja. Ich bin zu streng, gell? Na, die Schreie und so werden wir nicht mehr hören heuer, weil da jetzt wieder Fans stehen, die viel zu laut sind, dass man das mitkriegt alles. Das muss ich echt sagen, das war ganz cool, dass man irgendwie die Reaktionen noch ein bisschen mehr mitbekommen hat. Finde ich, das wäre mal cool, wenn die ein Mikrofon mitkriegen. Gibt es ja beim Eishockey zum Beispiel, gibt es so Cable Guys oder so. Das wäre mal cool, wenn die dann wirklich noch verkabelt sind oder so. Mir wird das taugen, man könnte sich ja dann mal was überlegen, schauen wir, ob dieser Wunsch erhört wird. So, ich schweife ein bisschen ab. Es gibt ja noch einen anderen Gesamtweltcup-Sieger in diesem Feld, das ist nämlich der Alexander Omotkilde. Sein Start in Sölden ist anscheinend noch unsicher, was man so hört. Ist natürlich die große Frage, wie kommt er da zurück? Im Jänner hat er sich das Kreuzband gerissen, ja, jetzt sind es 9 Monate später gerade einmal. Für ihn kommt Sölden noch einmal viel sehr zu früh als für alle anderen sowieso, wie sie immer sagen. Also bin echt gespannt. Kurz habe ich ja auch schon da stehen gehabt auf meinem Zettel. Wie arg wäre es eigentlich, wenn Schifrin und Kilde in diesem Jahr die Gesamtweltcups gewinnen? Naja, aber ich traue es ihm nicht so ganz zu. Dafür ist das wahrscheinlich noch zu frisch her, irgendwie diese Verletzung. Und ja, für Sölden jetzt noch vielleicht ganz konkret, da steht der Filip Subčić auch am Start, natürlich Dritter im vergangenen Jahr im Riesenslalom gewesen, 3 Weltcupsiege bis jetzt eingefahren, der kann auch richtig gefährlich werden in dieser Disziplin. Und dann gibt es noch einen gewissen Mathieu Favre, der ist Doppelweltmeister geworden, bitte vergessen wir das nicht, ja, in parallel und dann auch im Riesenslalom, der hat auch schon Riesenslalom-Rennen im Weltcup gewonnen, also die sind vielleicht jetzt weniger für den Gesamtweltcup, aber zumindest für Sölden ist es schon wieder ein ziemlich cooles Starterfeld, auch wenn man sich das da so genau anschaut.
Genau. Jetzt kommt Norwegisch, Lukas. Alpinist Alexander Omotkilde erklar til Saisonstarten i Sölden kommende helg etter Kneskaden han Padro Sek i Januar. Habe ich gerade gefunden, habe es in den Translator gejagt und da steht, ist noch seine Knieverletzung im Januar bereit für den Saisonstart in Sölden. Die Meldung ist ein paar Stunden alt, also
sehr,
ich glaube, wir können mit Kilde rechnen. Wenn er nicht am Start steht, liegt es an meinem norwegischen
Kenntnissen. Sehr gut, danke, dass du mich da noch gerettet hast. Sehr gut, mit fast
ja, ganz. Es geht jetzt auf meinen Kapperl, wenn das schief geht, Lukas. Also ich habe dich gleich genau doppelt rausgezogen.
Ja. Ja. Was ich noch also feststeht in Sölden, werden wir so circa 15.000 Fans erwarten an den 2 Tagen, beziehungsweise ist das Konzept dort darauf ausgelegt. Ich bin gespannt, ob die dann auch, gibt es ja auch zum Beispiel im Fußball, sind die Stadien teilweise schon offen und es kommen gar noch nicht so viele. Ein bisschen Unsicherheit ist natürlich nach wie vor vorhanden. Bin gespannt, wie die Stimmung dann sein wird in Sölden. Gut, und jetzt haben wir noch eines vor, Tobias, gell?
Ja.
Die großen Prognosen. Wir haben hier stehen Johannes Knut, Süddeutsche Zeitung, Michaela Schifrin, Alexis Pöntiro. Das sind seine Tipps für den Gesamtweltcup. Magst du vorlegen?
Ja, ich habe ja Michaela Schifrin auch schon gesagt.
Okay, ja.
Und Marco Odermatt.
Ja, das ist jetzt blöd. Eben, ich sage immer, da sprechen wir uns nicht ab, gell? Und dann ist das ein bisschen spontaner, dann kommt das besser rüber im Podcast. Nur der Fall dann, dass wir beide dasselbe haben, ist natürlich sehr, sehr blöd.
Also ja, aber super Fahrt. Ja. Ich komme ja noch mit meinen Riesenslalom-Tipps. Und dieses Jahr, wir werden es nicht vergessen, tippen wir dann natürlich auch die anderen Weltcups.
Ja, also, genau.
Lukas, du hast eine Chance, mich zu schlagen dieses Jahr.
Okay, dann pass auf, dann sage ich Michaela Schifrin, ja, und dann sage ich bei den Herren Marco Schwarz, weißt du warum? Weil dann beide dieselben Initialen haben. MS und MS gewinnen den Gesamtweltcup. Das ist mir jetzt noch spontan eingefallen. Damit wir nicht beide dasselbe haben, ich sage, Marco Schwarz gewinnt den Gesamtweltcup.
Ja. Dann komme ich nach Wien und gebe alles.
Sehr gut. Okay, und wir tippen jetzt auch noch, weil die Saison mit einem Riesenslalom losgeht, die Riesenslalom-Wertungen. Diesmal fange ich an, okay? Ich sag, Alexi Pöntiro gewinnt den Riesenslalom-Weltcup und bei den Frauen macht es die Lara Gut-Berami.
Okay, ich bin beim Panther mit dabei.
Okay.
Pantiro. Und nach meinem Marta Bassino-Coup im letzten Jahr, ja, den ich ja angekündigt habe, da, ich lege jetzt noch mal einen drauf. Alice Robinson.
Gefällt mir natürlich sehr gut. Gefällt mir sehr gut, der Typ. Ja, würde ich gern sehen. Ja, ich schwärme ja immer von ihrem Fahrstil, es ist Weltklasse. Das wäre echt cool. Ja, irgendwie, das wäre echt cool. Okay, Alexi Pöntiro, Alice Robinson. Sehr gut. Na gut, wir haben unsere Tipps abgegeben, wir haben uns weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt die FIS ist zufrieden, glaube ich. Jetzt können sie auch dann den Startschuss geben mit unseren Tipps. Auf die haben sie sicher schon gewartet. Ja, am Samstag geht's los. Samstag ist das Rennen der Frauen, Sonntag das Rennen der Männer. Wir freuen uns irrsinnig. Dann geht's dahin. Wir werden diese Saison natürlich wieder in diesem Podcast begleiten, werden auch versuchen, hin und wieder spannende GesprächspartnerInnen hier einzuladen. Und dann reden wir wieder über den Skiweltcup.
Genau, geht mal als Service vielleicht noch die Uhrzeiten durch.
Sehr gut.
Wir haben, wie gesagt, am Samstag die Damen. Erster Durchgang ist auf 10 Uhr angesetzt, zweiter Durchgang 13.15 Uhr. Und die Herren am Sonntag, den 24. Erster Durchgang ebenfalls 10 Uhr. Zweiter Durchgang 13.30 Uhr.
Bonusfrage. Ist nicht Zeitumstellung am Sonntag?
Ich glaube, nein. In einer Woche.
Ah, nein, am 31. sehe ich gerade. Ja, okay, also sind das auch wirklich die echten Zeiten? Ja, keine Zeitumstellung diesmal. Sehr gut. Danke für diesen Service. Danke euch allen hier fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr auf diese Saison und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns vielleicht auf Social Media folgen könnt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, das wäre überhaupt der absolute Hammer. Freuen wir uns immer sehr. Auf Après-Ski-Podcast zusammengeschrieben könnt ihr uns folgen auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns auf diese Saison. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald.